Und was auch im Ersten und im Zweiten Punischen Krieg eine große Rolle spielen wird, ist, die Römer im Gegensatz zu vielen anderen Politien dieser Zeit, die vielleicht nach all diesen Niederlagen und Katastrophen entschieden hätten, dass jetzt mal genug ist und dass man einen Friedensvertrag machen muss, einfach damit es irgendwann mal aufhört. Die Römer tun das nicht. Die Römer tun das nie.
In dieser Folge von Geschichte Europas beginne ich mit Dr. Christian Rollinger ein wirklich großes Unterfangen. Wir wollen uns in mehreren Folgen die Geschichte der Römischen Republik anschauen. Beginnen lassen wir das Ganze mit dem Ersten Punischen Krieg. Oder so war zumindest der Plan. Es zeigte sich aber während unserer Aufnahme, dass alleine das Schildern der Entstehung Karthagos, dem Wachsen des punischen und römischen Einflussbereiches sowie die wichtigen Aspekte der Vorgeschichte des Kriegsausbruchs eine so detailreiche Darstellung benötigen, dass wir euch erst einmal den Weg in den Ersten Punischen Krieg beschreiben wollen. Bald erscheint dann auch Teil 2 dieser Folge, in dem wir über die tatsächlichen Ereignisse zu Lande und zu Wasser sowie die Auswirkungen auf die römische und karthagische Politik und Militärstrategie im Ersten Punischen Krieg sprechen. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Möglichkeiten, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Wer mag, kann dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl 5 Sterne hinterlassen, sowie mir als Unterstützung einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende auf PayPal zukommen lassen. Meine erste Frage an Christian war gewesen, wie er, nachdem wir zuvor über Diokletian und somit über die Spätantike gesprochen hatten, nun zu diesem Thema kam, das sich etwa ein halbes Jahrtausend davor abspielte. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Februar 2024.
Es ist ein Thema, was aus zwei Gründen, glaube ich, immer mal wieder in meinen Interessensbereich kommt. Zum einen einfach, weil es ein wichtiges Thema für die Lehre ist, ein beliebtes Thema in der Lehre ist. Es ist ein wichtiger Aspekt der römischen Geschichte, weil man die Expansion der Römischen Republik daran gut festmachen kann. Es ist das erste Mal, dass Rom wirklich weiter ausgreift als jetzt Mittelitalien und Süditalien. Und deswegen kommt es in der Lehre regelmäßig vor, wird auch immer regelmäßig gemacht. Und zum anderen ist es aber auch ein Thema, gerade der Erste Punische Krieg, der ein Thema, das gut zu Trier passt, wo ich ja tätig bin, weil wir uns in Trier viel auch beschäftigen mit maritimen Dingen und mit nautischen Dingen. Es finden hier Forschungen statt zur Leistungsfähigkeit römischer Schiffe, zu Kriegsschiffen, auch zu antiken Kriegsschiffen. Professor Christoph Schäfer ist da führender Experte international darin, auch in der Rekonstruktion. Und so kommt man dann auch in der römischen Geschichte in Kontakt mit solchen maritimen Themen. Und der Erste Punische Krieg war tatsächlich ein Krieg, der nicht nur zu See geführt worden ist, auf keinen Fall. Es gab lange Kriegsphasen auf Sizilien, aber es war durchaus ein Krieg, der zu See entschieden worden ist. Und das macht ihn so ein bisschen auch besonders in der Zeit in der Antike. Und es ist darüber hinaus, gibt es ein oder zwei Aspekte sozusagen, die maritimer eher so veranschlagt sind in der Geschichte dieses Krieges, wo es auch große Forschungsdebatten geht um verschiedene Aspekte, wo dann eben die Erfahrungen aus dem Trierer Forschungen und aus den Trierer Projekten, die sind alle an der Universität gebündelt in einem Institut, was sich Transmare nennt und was eben sehr stark eben die maritime Geschichte von der Bronzezeit eigentlich noch bis in die heutige Zeit aufarbeiten will. Und so kommt man dann immer mehr da rein und so kommt es dann auch, dass ich mich immer häufiger mit dem Ersten Punischen Krieg beschäftige.
Und wir beginnen da, uns erstmal mit den Puniern zu beschäftigen. Wer und woher sind die Punier?
Genau, die Punier sind so ein bisschen, der Name ist ein bisschen ein, vielleicht irreführend auf den ersten Moment. Wenn wir von den Puniern reden, dann machen wir uns nämlich letztlich den römischen Begriff oder den lateinischen Begriff für dieses Volk zu eigen. Die Römer nannten ihre Kriegsgegner die Pöni, also die Punier. Ein Begriff, von nicht ganz klar ist, wo er herkommt. Er geht wahrscheinlich ursprünglich selbst auf die phönizische Sprache zurück, wurde aber dann quasi latinisiert. Der Begriff wird aber auch nicht exklusiv verwendet. Also in den antiken Quellen, die wir haben, die sowohl griechisch wie römisch wie lateinisch schreiben, in diesen antiken Quellen kommt Pöni vor, die Punier. Sie werden, dieses Volk wird aber auch Phönizier genannt oder eben nach der wichtigsten Stadt des Reiches, mit dem Rom sich im Krieg befindet, nämlich Karthago, werden die Einwohner dieses Reiches dann nämlich auch Karthager genannt. Das variiert einfach so ein bisschen, um nicht immer repetitiv zu werden, und man findet alle drei Begriffe eben in lateinischer oder in griechischer Form. Karthago selbst ist der eigentliche Gegner. Also man könnte auch sagen, man könnte auch von den karthagischen Kriegen oder von den römisch-karthagischen Kriegen sprechen. Das wäre vielleicht ein bisschen der präzisere Ausdruck, aber punische Kriege hat sich eben traditionell durchgesetzt. Karthago selbst war wiederum der lateinische Name für eine Stadt in Nordafrika, eine phönizische Siedlung, die eben wahrscheinlich von der Mutter, nicht wahrscheinlich, die sicher von der Mutterstadt Pyros an der Levante gegründet worden ist. Die Datierung ist nicht hundertprozentig genau, aber sehr wahrscheinlich um das Jahr 800 vor Christus herum. Wir wissen ungefähr, also dass dieses Datum ungefähr hinkommt, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die schriftlichen Quellen, die wir haben, die Gründung mehr oder weniger explizit auf diese Zeit legen. Es gibt zum Beispiel einen Autoren namens Diodorus, ein Siziliote, jemand, der von Sizilien kommt, der auf Sizilien lebt, der sagt, Karthago sei einige Jahrzehnte vor den ersten Olympischen Spielen gegründet worden. Ein anderer Autor namens Justin schreibt, Karthago ist 72 Jahre gegründet worden vor der Gründung Roms, und zum kanonisches Datum 753. Also das deutet alles so auf das neunte, auf das späte 9. Jahrhundert hin. Und zum anderen können wir das aber auch bestätigen durch die frühesten archäologischen Funde in der Stadt, weil wir kennen die Stadt natürlich noch, die gibt es heute noch. Und die datieren eben auch so auf das späte 9. Jahrhundert. Wenn ich sage, die Stadt gibt es heute noch, dann meine ich das tatsächlich so. Also Karthago kann man noch besuchen gehen. Man muss dafür nach Tunesien fahren und spezifisch in die Hauptstadt Tunesiens, nach Tunis. Und ein Vorort oder ein Stadtviertel von Tunis ist heute unter dem arabischen Namen Kardatsch. Kann, also für die Aussprache arabischer oder semitischer Name nehme ich keine Gewähr. Aber als Kardatsch ist sozusagen ein Vorort von oder ein Stadtteil von Tunis. Das ist das, was überlebt vom antiken Karthago. Der Name selbst leitet sich ab vom phönizischen Karthadascht, was wahrscheinlich der oder was der ursprüngliche Name Karthagos war. Er heißt im Grunde nur, und das ist etwas, was man bei so Kolonien im Mittelmeer, bei Siedlungen, bei Pflanzstädten sehr häufig findet, der Name heißt wortwörtlich nur neue Stadt. Und das ist das gleiche Verfahren sozusagen für Namensgebung, was man auch bei griechischen Kolonien findet. Neapel zum Beispiel ist Neapolis, die neue Stadt, eine griechische Gründung in Süditalien. Und genau, daher können wir so ein bisschen, also mit den literarischen Quellen, mit den lateinischen und griechischen Quellen, mit den archäologischen Quellen, können wir Karthago relativ gut datieren. Man hat Ausgrabungen dort unternommen in mehreren Kampagnen, die auch noch zu besichtigen sind. Also es gibt signifikante Überreste dort, sowohl von der phönizischen, punischen Zeit, wie auch von der späteren römischen Zeit der Stadt. Also das ist wirklich ein archäologischer Schatz. Wenn man mal in Tunesien ist, sollte man einen Abstecher nach Karthago machen. Die Beziehungen zwischen Rom und Karthago sind, also bevor wir auf die politischen Beziehungen eingehen, es gibt auch eine konstruierte mythologische Beziehung, die vor allem dann wichtig wird im ersten Jahrhundert vor Christus, so im Umfeld ein bisschen der Gründung des römischen Kaisertums. Wir haben nämlich bei Autoren, vor allem bei Vergil, der ja einer der großen lateinischen Schriftsteller ist, so in der Spätphase des ersten Jahrhunderts vor Christus schreibt, unter Augustus, der ist so ein bisschen so der Kompilator einer in Anführungszeichen offiziellen oder zumindest offiziösen Mythologie des römischen Staates. Und in seinem Werk in der Aeneis, also der Erzählung der Reisen von Aeneas, ein trojanischer Prinz, der bei der Zerstörung Trojas fliehen kann und dann auf Irrwegen nach Italien kommt und hier die Vorgängerstadt von Rom, also die Vorgängereinheit von Rom gründet und eben dann auch ein Ahnherr von Romulus und Remus ist. Dieser Aeneas begegnet auf seinen Reisen auch einer karthagischen Königin. Er landet nämlich in Karthago. Das ist so ein bisschen wie so antikes Epos, ne? Also der Held muss auf Irrwege geschickt werden, er muss eine kleine Odyssee machen, und im Laufe dieser Irrwege gelangt Aeneas, eben dieser trojanische Prinz, nach Karthago. Die dortige Königin Dido, das ist der lateinische Name, der ihr gegeben wird, in anderen Quellen wird sie Elissa genannt, Die Königin verliebt sich in Aeneas, Aeneas aber nicht in sie. Und als Aeneas dann weiterziehen will, weil er von den Göttern, vor allem von Jupiter, eine Verheißung bekommt, dass sein Schicksal an einem anderen Ort liegt und dass er, dass seine Nachfahren dereinst eine andere Stadt gründen werden, nämlich in Italien, Rom, die dann die Welt beherrschen sollte. Also das ist die Eingebung von Jupiters. Aeneas hört auf den Gott und macht sich bereit, wieder abzufahren und nach Italien zu segeln. Genau, also Dido verliebt sich in Aeneas. Aeneas verliebt sich aber nicht in Dido und verlässt sie. Und aus Gram über ihre enttäuschte Liebe, so eben die Version bei Vergil, verbrennt Dido sich selbst. Also stürzt sich auf einen Scheiterhaufen, um sich zu töten. Nicht bevor sie noch Rache gegen Aeneas und seine Nachkommen schwört. Also das ist sozusagen in einem Mythos oder in einer mythologischen Form ist es ein Omen oder eine Vorwarnung, dass die Staaten, die entstehen werden aus diesen Gründungen der beiden Personen, nämlich Dido und Aeneas, also Rom und Karthago, dass diese Staaten immer im Krieg liegen werden. Das ist natürlich jetzt die Version Vergils, um die Jahrtausendwende festgehalten, also rund anderthalb Jahrhunderte nach Karthagos Zerstörung im dritten Punischen Krieg und ungefähr zweieinhalb Jahrhunderte nach der ersten kriegerischen Auseinandersetzung. Frühere Versionen des Mythos, die wir auch kennen oder zumindest in Auszügen kennen, die eben auch überliefern, dass Elissa Dido eine wichtige Königin ist, die diese Stadt gegründet hat. Frühere Versionen kennen diesen ganzen Aeneas-Zusammenhang nicht. Ne? Das ist etwas, was dann tatsächlich von Vergil konstruiert worden ist, auch so ein bisschen um eine Postwende, eine retrospektive Erklärung zu haben oder einen mythischen Hintergrund zu haben für diese Auseinandersetzung zwischen Rom und Karthago.
Karthago entsteht also etwa 800 vor Christus. Rom wird mythisch 753 vor Christus gegründet. Das heißt, diese beiden Städte sind ungefähr gleich alt. Wie stellt sich denn jetzt zum Beginn des dritten Jahrhunderts vor Christus das Verhältnis zwischen diesen beiden Städten, diesen beiden Staatsgebilden dar? Was sind die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Politik, in der Ökonomie und auch im Militär?
Die beiden Stadtstaaten sind ungefähr gleich alt. Sie nehmen aber eine sehr unterschiedliche Entwicklung in der Zeit nach ihrer Gründung. Ich muss gerade noch ein bisschen ausholen nochmal. Die Karthago wird gegründet als eine Pflanzstadt, also eine Kolonie, in Anführungszeichen, von Tyros. Sie ist lange Zeit eben auch noch mit Tyros verbunden. Das heißt, also wir sind über die Zeit natürlich sehr schlecht informiert. Es gibt keine richtig guten literarischen Quellen, die das wirklich alles thematisieren würden. Es gibt Bruchstücke hier und da und vor allem, und das müssen wir uns bei allem, was ich zu Quellen sagen werde, oder wenn wir über Quellen reden, müssen wir das uns bei allem vor Augen führen, es sind alles römisch-lateinische Quellen. Es sind auch oder römische auf Latein oder griechisch geschriebene Quellen. Das heißt, wir haben nicht die Sicht der Karthager selbst. Es gibt keine, wir wissen, dass es karthagische Literatur gab und karthagische Geschichtsschreibung, die aber alle verloren gegangen ist. Das heißt, wir haben immer die Perspektive des Siegers in diesem Krieg und das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Karthago blieb lange Zeit verbunden, so ein bisschen abhängig von Tyros, war Teil eines Netzwerkes an phönizischen Städten im ganzen Mittelmeergebiet, also von der Levante bis eben zu Karthago in Tunesien. Karthago liegt, wenn man sich eine Karte des Mittelmeerraumes anschaut, wirklich ganz hervorragend, gerade wenn man aus dieser phönizischen Sicht denkt. Karthago, Tunis genauso, liegt in einer großen Bucht, also in einer großen Einkerbung der tunesischen Küste, im Zentrum von wichtigen maritimen Verbindungen, sowohl in West-Ost-Richtung oder Ost-West-Richtung wie auch in Nord-Süd-Richtung. Es liegt, wie gesagt, in einer Bucht. Östlich davon ist das sogenannte Cap Bon. Westlich davon ist das Cap Farina. Das ist, wenn man sich diese Bucht ungefähr so vorstellt wie ein Halbkreis oder wie ein Horn. Das sind so die zwei Spitzen links und rechts von Karthago. Von dieser Position aus war sowohl der Atlantik, die Straßen von Gibraltar, wie auch die Levante bequem zu erreichen. Die vorherrschenden Winde in der Region sind so, dass man mit der damaligen Segeltechnik halt eben sehr gut lag und sehr gut navigieren konnte. Gleichzeitig war aber auch von Tunesien aus Sizilien und Sardinien sehr einfach zu erreichen. Ne? Und mit Sizilien, Sardinien und dann darüber hinaus noch Korsika hat man natürlich Zugriff auf das Tyrrhenische Meer und man hat auch Zugriff auf die südfranzösische Küste, dann ein bisschen weiter im Westen, die balearischen Inseln, Ibiza, Mallorca und eben auch die Ostküste und Süd- und Südostküste von Spanien. Das ist so ein bisschen so der Bereich, wo Karthago und wo die Phönizier immer weiter expandieren. Es ist, wie gesagt, geografisch sehr gut gelegt. Es ist erreichbar für den Handel, der aus der Levante nach Gibraltar geht. Das ist eine wichtige Handelsachse. Es ist vor allem spanische Rohstoffe, spanisches Silber wird gehandelt nach Osten und von Osten nach Westen werden zum Teil Luxusprodukte aus dem Osten gehandelt, thüringischer Purpur, solche Sachen, nicht thüringisch, thürischer Purpur. Und das sorgt eben dafür, dass dass man an der nordafrikanischen Küste immer wieder solche phönizischen Städte und Siedlungen findet, die eben als Handelspunkte wichtig ist. Und Karthago ist der wichtigste davon. Das ändert sich, diese politische Situation ändert sich für Karthago erst in dem Moment, wo die phönizischen Städte an der Levante, Tyros, Byblos und so weiter, in die Abhängigkeit des Perserreiches kommen. Also des Achämenidenreiches. Da sind wir im 6. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sozusagen die Expansion der Perser eben an die phönizischen Städte zu erreichen. Die werden tributpflichtig. Die Mutterstadt von Karthago, Tyros, wird eine Untertanenstadt des Perserreiches und muss fortan dem Perserkönig Tribute bezahlen und aber zum Beispiel auch Flotten stellen. Das heißt, der Einfluss der Mutterstadt verschwindet. Karthago ist auf einmal, ich sag mal, steht auf einmal alleine da. Und durch eben seine geografische Position, durch seine ökonomische Position, durch die Tatsache, dass es einen super gut geschützten Hafen hat, ist es eben in einer sehr guten Ausgangssituation, um selbst aktiv zu werden, um selbst eben auch so ein bisschen zu expandieren in dieses westliche Mittelmeerwasser. Und die Orte, die ich gerade erwähnt habe, also Sizilien, Sardinien, die Balearen, Südspanien, die nordafrikanische Küste bis nach Gibraltar, bis eigentlich auch noch darüber hinaus. Also wir haben phönizische Siedlungen an der Westküste Afrikas, im heutigen Marokko, im Atlantik, aber auch an der Atlantikküste Iberiens. Und eben in Nordafrika, in westlich und östlich von Karthago gibt es phönizische Siedlungen, die entweder auch von phönizischen Städten gegründet worden sind und die Karthago sich nach und nach politisch einverleibt oder die von Karthago gegründet werden. Und das ist so ein bisschen dann in diesem Mittelmeerbassin im Westen sitzt Karthago ein bisschen überall auf den wichtigen Orten. Man hat die Inseln besetzt oder zumindest Teile davon. Und damit kann man eben auch das Meer im Westen des Mittelmeerraumes mehr oder weniger beherrschen. Wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt Karthago schon einen großen Kriegshafen hat, der Platz für ungefähr 300 Trieren wahrscheinlich noch zu diesem Zeitpunkt hat. Also wir sind im 5. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert und im 5. Jahrhundert. Da ist die vorherrschende Militärtechnik zur See, ist die Triere. Also es gibt so ein bisschen Probleme herauszufinden, wer dieses Schiff erfunden hat. Berühmt geworden ist es halt als das Schiff der Athens, ne, im Athenagelischen Seebund, die Trieren Athens, die eben die ganze Ägäis beherrschen. Das ist ein schlankes, dünnes Kriegsschiff, was darauf ausgerichtet ist, andere Schiffe zu rammen. Es hat sehr viele Ruderer. Es hat drei verschiedene Ruderbänke, die übereinander angeordnet sind. Deswegen heißt es eine Triere. Später werden dann andere Schiffe entwickelt mit ich will nicht sagen mit mehr Ruderbänken, aber das ist auch eine große Forschungsdiskussion und man weiß es schlicht nicht. Es gibt wahrscheinlichere und weniger wahrscheinliche Hypothesen. Wahrscheinlich ist es so, dass die Zahl der Ruderer erhöht wird, nicht unbedingt der Ruderbänke. Also im Ersten Punischen Krieg das Hauptkriegsschiffmodell ist eine sogenannte Pentere oder auf Lateinisch eine Quinquireme, also ein Fünfruderer. Das heißt nicht, dass fünf Ruderbänke übereinander angesiedelt sind, sondern wahrscheinlich heißt es, dass man zwei, höchstens drei Ruderbänke hat, aber fünf Ruderer sozusagen an diesen zwei bis drei Rudern sitzt. Wenn ich jetzt so ein bisschen laviere, dann liegt es einfach daran, wir wissen es nicht. Es gibt keine Archäologie, es gibt keinen archäologischen Befund, der uns erklären könnte, wie ein solches Schiff aussieht. Die antiken Quellen sagen es nicht. Es gibt nur Mutmaßungen und Hypothesen von dem, was wir über antiken Schiffbau wissen und von dem, was praktikabel ist. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Pentheren, da könnte man à la limite noch annehmen, dass es vielleicht fünf Ruderbänke gibt, die wirklich, also wo jeder Ruderer einen einzelnen Riemen hat, die übereinander angeordnet sind. Aber wenn man sich vorstellt, in hellenistischer Zeit reden wir von 16ern, ja, also von 16 Ruderern. Das ist eine Schiffsklasse, die erwähnt wird. Es ist einfach physisch nicht möglich, dass 16 Ruderbänke übereinander angeordnet sind, weil der oben sitzt, damit das Ruder überhaupt in das Wasser reichen würde, müsste das mehrere Dutzend Meter lang sein und das kann niemand mehr handhaben. Ne? Also das kann nicht sein. Wie es tatsächlich war, wie gesagt, es gibt Mutmaßungen, aber wir wissen es nicht. Langer Exkurs. Wir wissen also, wie gesagt, Karthago hat schon zu diesem Zeitpunkt einen großen Kriegshafen mit Platz für 300 Trieren. Das ist ungefähr von der Kapazität vergleichbar mit Athen und Piräus in der Zeit im 5. Jahrhundert, in der Zeit des athenischen Imperiums. Es ist noch nicht dieser berühmte kreisrunde Kriegshafen mit Installationen, den wir später kennen. Der wird erst später gebaut. Der zeichnet sich auch heute noch im Luftbild der Stadt ab. Aber es ist ein normaler Kriegshafen. Und Karthago nutzt eben die Gunst der Stunde im 6. Jahrhundert, um selbst zum entscheidenden Player im westlichen Mittelmeergebiet zu werden. Vor allem auch eine Seemacht mit einer großen Flotte, was nötig ist, weil die Territorien Karthagos halt verstreut sind. Spanien, Balearen, die großen Inseln und Nordafrika. Demgegenüber ist Rom, macht eine andere Entwicklung mit Rom zu diesem Zeitpunkt, also zwischen seiner Gründung und dem Ersten Punischen Krieg beginnt, also Rom beginnt ja als Königreich angeblich oder als Königtum. Es gibt diese Legenden der sieben römischen Könige, die herrschen einer nach dem anderen. Das ist alles historisch unglaublich schwierig zu glauben. Was wir heute zu glauben wissen, ist, dass Rom eine von vielen latinischen Städten im Latium war, die sich zu Beginn nicht großartig unterschieden hat von anderen. Es kam zu einer Phase, als Rom dominiert wurde von den Etruskern. Die Etrusker sind eben auch eine Stadtstaatenzivilisation nördlich von Latium, in dem, was heute die Toskana ist. Der Name leitet sich von den Etruskern, von den Tuski ab, die eine andere Sprache sprechen, die ein bisschen eine andere Kultur haben, die ausgeprägte Handelskontakte schon mit den griechischen Städten haben. Und wahrscheinlich ist eben diese Königszeit, wo man unter den Königen nämlich auch Etrusker findet. Die Tarquinianer sind Leute aus Tarquinium, also aus einer etruskischen Stadt. Wahrscheinlich ist diese Mythologisierung der Königszeit einfach ein Versuch, damit umzugehen, dass Rom während langer Zeit in seiner Frühzeit etruskisch dominiert war und nicht eben schon sozusagen ein Vorabbild seines späteren Glanzes war. Das ist, wie gesagt, historisch sehr schwer zu fassen. Das kanonische Datum der Entstehung der Römischen Republik ist 510 vor Christus, die Vertreibung des letzten etruskischen Königs, Tarquinius Superbus, und die Einsetzung der ersten Konsuln, eben der ersten hohen Beamten, die dann später eben in der Römischen Republik die höchsten Magistrate sind und die wichtig sind. Das sind Lucius Junius Brutus und Marcus Horatius, die eben sozusagen das erste Konsulpaar bilden sollen. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Das ist alles eine geschönte Version der Geschichte. Man konstruiert einen Moment X, an dem das Königtum aufhört und dann beginnt die Republik. Und die Republik ist quasi schon so, wie sie später unter Cicero und Caesar ist, mit zwei Konsuln und Prätoren und so weiter. Wir wissen aus der annalistischen Überlieferung, also aus Autoren wie Livius, der unsere wichtigste Quelle, literarisch eine der wichtigsten Quellen für diese Frühzeit ist, wir wissen, dass das alles ein bisschen chaotischer ist, dass es Experimente gab, dass die Konsuln nicht von Anfang an die wichtigsten Beamten waren, sondern dass man, das ist so eine gewachsene Struktur. Das im Einzelnen zu rekonstruieren, sicher, ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht fast unmöglich. Und das müssen wir aber auch hier nicht machen. Was wichtig ist, ist sozusagen, dass Rom erstmal auch nach der Vertreibung der Etrusker, nach der Befreiung von diesem etruskischen Einfluss, ist eine Stadt wie andere auch. Es gibt in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es Städte, die sind mindestens genauso wichtig und mächtig wie Rom. Veii ist zum Beispiel einer davon. Und Rom muss sich erst sehr lange durchsetzen. Also dieser Prozess der römischen Expansion beginnt wahrscheinlich so im 5., 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert im extrem engen Umfeld in Latium. Und es ist vielleicht nur, um sich die Verhältnisse klarzumachen, in der Zeit zwischen der Gründung der Republik, wann auch immer das jetzt tatsächlich gewesen ist, bis zum Ersten Punischen Krieg schafft es Rom gerade mal Mittelitalien, also Latium, Mittelitalien und Süditalien wirklich unter seiner Kontrolle zu bringen und zu dominieren. Das heißt, über mehrere Jahrhunderte ist Rom eine Mittelmacht in Italien, die langsam ausgreift und ganz langsam versucht oder sich bemüht, sozusagen zur Hegemonialmacht in Italien zu werden. Am Vorabend des Punischen Krieges ist die Hegemonialmacht in Italien. Steht nicht zur Debatte, aber es dauert. Es ist ein langer Prozess. Nach dem Ersten Punischen Krieg geht es auf einmal sehr, sehr schnell. Und deswegen sind diese Punischen Kriege auch so wichtig. Also da kommt wirklich ein Push, sich außerhalb von Italien politisch zu betätigen, und die Expansion danach beginnt in einem viel krasseren Tempo als die Expansion davor. Also nach dem Punischen Krieg hat man Sizilien erobert, Spoiler Alert, die Römer gewinnen den ersten Punischen Krieg. Dann beginnt man sofort in der Adria sich einzumischen. Dann kommt der zweite Punische Krieg. Dann beginnt man einen Krieg im Anschluss an den zweiten Punischen Krieg gegen zuerst das eine große hellenistische Königreich Makedonien, dann gegen die anderen. Dann beginnt man in Südgallien auszugreifen. Nach jedem Punischen Krieg hat man mehr Provinzen. Also es ist wirklich eine radikal schnellere Dynamik, als es vorher der Fall ist. Und das ist schon ganz interessant. Das heißt, am Vorabend dieses ersten Punischen Krieges haben wir eine dominierende Seemacht im Mittelmeer, Karthago, mit einem großen Handelsimperium, aber auch, und das ist jetzt sozusagen, früher hat man die Karthager so als einer Jochen Bleicken, ein berühmter Historiker, hat sie mal eine kaufmännische Aristokratie genannt, die mehr interessiert ist an Handel als an Territorium, die kein Imperium wirklich gründet, sondern nur eine Abfolge von Handelsdependancen und Handelskontoren und kein Interesse daran hat, ein Imperium zu haben. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so haltbar, weil wenn man sich anguckt, die karthagische Expansion, die ist schon gezielt. Natürlich sind da Handelsinteressen drin, aber das ist bei Rom auch der Fall. Und natürlich sorgt man dafür, dass die Orte, die man erobert wird, ökonomisch sich weiterentwickeln oder die Orte, die man erobert, liegen so an den Handelsrouten, die man erschließen will oder die man benutzen möchte, dass sie sich automatisch weiterentwickeln. Klar, das ist aber bei Rom nicht anders. Man hat einen bewussten Expansionsprozess der Karthager eben auf die großen und kleinen Inseln des Mittelmeergebietes und eben nach Spanien und die nordafrikanische Küste entlang. Das ist mehr als nur ein paar Händler, die sozusagen Dependancen gründen. Das ist ein Reich. Auf der anderen Seite hat man Rom zu diesem Zeitpunkt eben unbestritten die Hegemonialmacht in Italien, Mittelitalien und Latium vor allem unter seiner Kontrolle. Gerade in den Jahrzehnten vor dem Punischen Krieg hat Rom begonnen, nach Süditalien auszugreifen. Es gibt diesen berühmten Pyrrhischen Krieg oder den Pyrrhoskrieg 280 bis 275 vor Christus, wo eben Rom beginnt auch die griechischen Städte. Süditalien ist vor allem griechisch besiedelt. Also da haben wir griechische Kolonien. Neapel ist eine davon, die das Ganze dominieren. Und Süditalien ist so griechisch geprägt durch diese Präsenz von diesen Siedlern, dass der Name für Süditalien, der in den Quellen vorkommt, auch Magna Graecia ist, ne? Also Großgriechen, das große Griechenland. Und nachdem Rom eben in Mittelitalien Fuß gefasst hat und sich durchgesetzt hat, fühlt sich Süditalien oder fühlen sich einzelne Polleis, also Stadtstaaten in Süditalien, bedroht durch Rom und man ruft einen Mann zu Hilfe namens Pyrrhos von Epiros. Pyrrhos war ein Verwandter Alexanders des Großen. Also wir sind hier ja in der Zeit sozusagen nach Alexanders Tod. Der Pyrrhoskrieg findet noch innerhalb sozusagen dieser Wirren unter Alexanders Nachfolgern statt, 280, 275. Die Situation im Mittelmeerraum ist noch nicht so ganz geklärt politisch. Und Pyrrhos war, wie gesagt, ein Verwandter Alexanders des Großen. Er war König der Molosser in Epiros. Also er hatte ein Königtum, er hatte ein Heimatherrschaftsgebiet, was aber weder besonders groß noch besonders bedeutsam war. Und er versuchte einfach Zeit seines Lebens, so als vagabundierender König und Condottiere im frühen Hellismus, er versuchte mal hier und mal dort ein Reich zusammenzuklauben und aufzubauen. Und es funktioniert nie, ne? Also er hat immer mal wieder, ist mal König von dem und mal König von dem und kann aber nichts behalten. Dieser Pyrrhos wird eben von den griechischen Städten Süditaliens zu Hilfe gerufen, die sich durch die Expansion Roms bedroht fühlen. Und er führt einen berühmten Krieg gegen die Römer, bei dem er alle Schlachten gewinnt, aber am Ende den Krieg verliert. Er scheitert am Widerstandswillen und an der Resilienz der Römer, die große Verluste zu beklagen haben, unter anderem das erste Mal, dass sie in Kontakt mit Kriegselefanten geraten, was sie sehr erschüttert. Aber was für die Römer spezifisch ist und was heißt spezifisch, aber was typisch für die Römer ist und was auch im ersten und im zweiten Punischen Krieg eine große Rolle spielen wird, ist, die Römer im Gegensatz zu vielen anderen Politien dieser Zeit, die vielleicht nach all diesen Niederlagen und Katastrophen entschieden hätten, dass jetzt mal genug ist und dass man einen Friedensvertrag machen muss, einfach damit es irgendwann mal aufhört. Die Römer tun das nicht. Die Römer tun das nie. Die Römer machen Krieg, bis sie gewonnen haben. Und sie nehmen sehr viele Rückschläge und sehr viele Verluste in Kauf. Und es gibt eben Anekdoten in den Quellen, die wir haben, über Gesandte von Pyrrhos, die zum Senat reisen und in der Annahme, jetzt haben wir sie zweimal besiegt, jetzt machen die Frieden mit uns, wir haben gewonnen. Und dann kommen die da zum römischen Senat Und da sitzen all diese noblen Aristokraten, so wird das dargestellt, die alle für den Staat sich aufopfern und als würdevolle alte Männer sind. Und die machen einfach nicht mit, die machen keinen Frieden. Die schicken die Gesandten wieder weg und sagen, nee, wir machen weiter. Und man fühlt so ein bisschen, wenn man die Quellen liest, wie Pyrrhos immer mehr durcheinander kommt bei dieser ganzen Situation und immer weniger versteht, was gerade los ist, weil die Römer einfach nicht aufgeben wollen. Und das führt eben dazu, dass Pyrrhos den Krieg mehr oder weniger einfach aufgibt. Er geht einmal kurz nach Sizilien rüber, das wird später noch eine Rolle spielen, geht dann aber wieder zurück nach Epiros bzw. nach Griechenland und versucht eben dort weiter sein Glück. Er stirbt bei der Belagerung oder bei der Erstürmung einer peloponnesischen Stadt, indem er von einer, so sagen es die Quellen, eine alte Frau, die sich verteidigt gegen die Plünderung ihrer Stadt, schmeißt ihm einen Dachziegel auf den Kopf und er stirbt daran. Ne? Also ein bisschen so ein unrühmlicher Tod für einen der berühmtesten und zu seiner Zeit bewundertsten Kriegsführer und hellenistischen Könige. Das heißt, das ist so die Ausgangssituation. Man hat auf beiden Seiten einen Prozess der Expansion und der Konsolidierung eines. Man kann es schon jeweils eines Reiches nennen oder zumindest eines Einflussgebietes. Und die beide Mächte sind für sich genommen Hegemonialmächte. In der älteren Forschung findet man häufig diesen Gegensatz, und ich habe mich da jetzt auch ein bisschen schon schuldig gemacht, weil ich ein paar Mal gesagt habe, Karthago sei eine Seemacht gewesen. In der älteren Forschung findet man eben diese Vorstellung, dass die Karthager vor allem zu seemächtig sind und die Römer sind halt vor allem zu landmächtig. Und sie haben von dem jeweils anderen Medium oder von dem anderen Schlachtfeld haben sie keine Ahnung. Das ist in so in der Form nicht richtig. Karthago war eine See- und eine Landmacht. Karthago war ein Imperium. Es hatte eine starke Flotte, ja, aber das heißt nicht, dass es nicht auch eine starke Armee hatte. Rom war bis dato vor allem eine Landmacht, ja, weil einfach seine Expansion und seine Geschichte bis jetzt eben in Italien stattgefunden hatte. Aber das heißt auch nicht, dass Rom überhaupt keine Interessen zur See hätte oder keine maritimen Verpflichtungen oder keine. Italien hat lange Küstenstreifen, die müssen auch irgendwie gesichert werden. Man hat Handelsverbindungen, die man sicherstellen möchte. Also es gibt Tendenzen. Karthago ist vor allem zur See mächtig, mächtiger als Rom am Anfang, ja. Und Rom ist vor allem an Land traditionell eine sehr schwer zu besiegende Macht, ja. Aber das sind keine exklusiven Kategorien. Also man darf es nicht so stellen, so die Seemacht gegen die Landratten. So wurde das lange Zeit dargestellt. Das ist einfach ein bisschen irreführend und das wird auch durch die Ereignisse einfach nicht gestützt. Ne? Und die Römer setzen sich sehr früh, auch zur See durch. Man kann sozusagen auch noch die ganzen Beziehungen zwischen Rom und Karthago kann man auch in der Diplomatiegeschichte fassen. Wir wissen von einer Reihe von römisch-karthagischen Verträgen, die führen schon sozusagen hin auf den Konflikt um Sizilien. Vorher würde ich aber gerne noch etwas sagen über Karthago selbst, weil das vielleicht etwas ist, was weniger bekannt ist einfach. Wir wissen weniger natürlich über die karthagischen inneren Verhältnisse, als wir wissen wollen. Wie gesagt, die karthagische Literatur, Geschichtsschreibung ist zerstört. Wir haben archäologische Überreste, Beispiele von karthagischer Kunst, Sepulkralkunst vor allem und Sepulkralkultur, also Begräbniskultur. Aber wir wissen insgesamt weniger, als wir gerne wissen würden. Wir wissen aber über die karthagische innere Verfasstheit, also über die Politik dieses Staates, überraschend viel und vielleicht aus einer Quelle, die man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Natürlich kommen in den römischen Quellen, also Livius, Polybius, das sind so die zwei wichtigsten Namen, natürlich kommen da immer wieder Verweise vor auf karthagische Beamte oder Entscheidungen des karthagischen Staates oder auf diplomatische Verhandlungen. Und diese Quellen sind auch wichtig, gerade wenn es darum geht, was zum Beispiel die Feldherren Karthagos, was die für eine Rolle in diesem Staat spielen. Aber aus einer anderen Quelle wissen wir auch viel über die Verfassung Karthagos allgemein. Und das ist ausgerechnet Aristoteles. Die griechischen Philosophen, vor allem Philosophen wie Aristoteles, die sich eben mit der Problematik der Politik beschäftigen und mit der Frage, was ein guter Staat ist, was der beste Staat ist, was die beste Verfassung ist, das ist etwas, was Polybius auch interessiert. Deswegen geht er auch häufiger darauf ein. Gibt den berühmten Verfassungsmonolog oder den Verfassungsdiskurs von Polybius, wo er darlegt, wieso seiner Meinung nach die römische Verfassung in einer etwas idealisierten Form, wie er sie darstellt, die beste Verfassung ist. Und das ist ein Problem, was die Philosophie dieser Zeit sehr stark oder auch schon des 5. Jahrhunderts sehr stark beschäftigt, nämlich was ist eine gute Verfassung? Was macht einen gut konstituierten Staat aus? Und was muss man machen, um seine Verfassung so anzupassen, dass sie vor allem stabil ist und etwas verhindert, was in der griechischen Geschichte häufig ein Problem ist, nämlich Stasis, also Bürgerkrieg, ne? Bewaffnete Konflikte innerhalb des Staates. Ganz kurze Fußnote, wenn ich sage Verfassung, meine ich natürlich nicht schriftliche Verfassung, Konstitution, wie wir das heute kennen, sondern Verfassung meint in diesem Fall einfach das Gefüge an Gesetzen, Normen, sozialen Normen und Sitten und unwritten Rules, die eben zusammen sozusagen die Ordnung eines Staates oder die Zusammensetzung einer Politeia, eines Staatswesens ausmachen. Und Karthago ist bei Aristoteles, wird explizit gezählt unter die Staaten mit einer der besten Verfassungen. Die anderen Beispiele sind Sparta und Kreta. Diese drei Staaten oder diese drei Poleis werden aus griechischer Sicht gerühmt dafür, dass sie eine gewisse Balance gefunden haben zwischen den unterschiedlichen Elementen, also zwischen monarchischen Elementen, zwischen oligarchischen Elementen, also aristokratisch die reiche Schicht, und zwischen demokratischen Elementen. Man will sozusagen, das ist die Vorstellung, wenn man eine richtige Balance gefunden hat zwischen diesen drei Elementen, dann ist der Staat stabil und bleibt so. Und man dachte eben, oder man sah das so, in Sparta, in Kreta und in Karthago wurde das so gut realisiert wie nirgends sonst. Und Polybios wird dann im 3. Jahrhundert schreiben, in Rom ist es noch besser realisiert worden. Das heißt, wir haben von Aristoteles eine ausführliche Untersuchung der karthagischen politischen Verfasstheit in seiner Politik, also so heißt das Werk, und er schildert die Elemente, die es in Karthago gab. Wir wissen, dass es nämlich also im Grundsatz war es ein oligarchisches Regime. Es war also ein Regime, wo die entscheidende Schicht eine Form von Aristokratie war, mit gewissen demokratischen oder also basaldemokratischen Elementen wie einer Volksversammlung und mit einer wohlgeordneten Exekutive. Die Exekutive wurde gebildet von den beiden Suffeten, das war ein Jahresamt, genauso wie die beiden Konsuln in Rom, also die höchsten Vertreter des Staates, die höchste Exekutivkraft, die gewählt wurde und deren Amtszeit auf ein Jahr beschränkt war. Sie waren die ranghöchsten Magistrate, aber nicht die einzigen. Wir wissen, dass es noch andere Magistrate gab. Es gibt einen Titel, einen Rab, der überliefert ist, wo man aber nicht genau weiß, also wir haben keine Informationen, wie das unter den Suffeten strukturiert ist, wer für was zuständig ist und wie diese einzelnen Magistrate heißen. Wir wissen nur, dass es sie gab. Im Gegensatz zu Rom gab es ein eigenes Feldherrenamt in Karthago, also als ein separates Amt, ein bisschen so wie in Athen die Strategen. Auch das ein Wahlamt, also gewählte Oberfeldherren, die regulär eingesetzt worden sind. Vielleicht gab es zwei, vielleicht, also mehrere, vielleicht zwei, aber ganz sicher ist das nicht. In Rom gab es nicht ein separates solches Amt, sondern in Rom waren die beiden Konsuln, die eben immer für ein Jahr regierten, auch automatisch die Oberbefehlshaber der Armee und führten die Armee auch im Feld. In beiden Staaten gab es eine Versammlung des Adels und der wichtigen Ex-Magistrate, also in Rom ein Senat. In Karthago eine Versammlung, wir wissen nicht genau, wie sie heißt. Die Terminologie, die wir in den Quellen finden, ist halt immer sehr, sehr undeutlich, ne? Also bei Aristoteles wählt Begriffe bei. Ich kontrastiere gerade Karthago mit Rom, einfach weil es jetzt naheliegt für unseren Kontext. Aristoteles macht etwas Ähnliches. Er kontrastiert Karthago mit Sparta und Kreta. Das heißt, die Begriffe, die er für diese karthagischen Ämter und Institutionen nimmt, sind Begriffe aus der griechischen Staatsphilosophie. Er nennt die Suffeten zum Beispiel Könige. Jetzt ist es aber so, dass in der klassischen griechischen Zeit fast keine griechische Polis Könige hatte oder einen König hatte, mit einer Ausnahme, nämlich Sparta. Sparta hatte ein Doppelkönigtum. Das heißt, zwei Dynastien, die traditionell eben zwei Könige stellten, die gleichzeitig herrschten. Und weil Aristoteles eben diese Parallele zwischen Sparta und Karthago zieht, nennt er eben die Suffeten auch Könige. Die Senatoren, den Senat, nennt Aristoteles die Gerusi, die Senatoren die Geronten, also wortwörtlich die alten Männer, weil das die Bezeichnung ist für den Senat in Sparta, ne? Also er parallelisiert das ganz bewusst, so dass wir nicht im einzelnen Fall wissen, wie diese Beamten und Institutionen heißen. Wir wissen, es gab einen Senat. Wir wissen, in Rom gab es einen Senat, über den in Rom sind wir natürlich besser informiert. Der karthagische Senat hatte auch eine Richterfunktion und eine Überwachungsfunktion, die der römische Senat nicht so in der Form hatte. Und es gab vor allem etwas, was bei Aristoteles überliefert ist, eine Institution, nämlich die 104. Also er stellt es sozusagen als ein Aufsichtsamt dar. Aristoteles vergleicht es explizit mit dem Ephorat in Sparta. In Sparta werden regelmäßig fünf Männer gewählt, die aus der ganzen Bevölkerung stammen, also nicht Aristokraten, sondern jeder darf dazu gewählt werden. Und das sind die Ephoren, die Aufseher, das heißt das Wort. Und die stellen so eine Art Balance dar, die sind ein Konkurrenzelement zu den Königen, sie können die Könige überwachen, sie haben so eine allgemeine Sittenaufsicht und die setzen sich immer mehr durch als ein sehr wichtiges Amt. Wenn Aristoteles jetzt diese 104 in Karthago explizit mit den Ephoren gleichsetzt, dann liegt es nahe zu vermuten, dass das eben auch so ein Aufsichtsamt ist. Allerdings sagt Aristoteles, die Ephoren sind Leute aus allen Gesellschaftsschichten. Jeder kann da gewählt werden. Und Karthago sind die 104, also Aristokraten. Sie gehören der sogenannten, der also im Aristoteles das Bild der guten Schicht an. Das heißt, wir haben es wahrscheinlich so mit einem Untergremium vielleicht des karthagischen Senates zu tun. Wir wissen es schlicht nicht genau. Aber wir wissen, dass es dieses Amt gab. In allen diesen, also in Karthago und in Rom, aber auch in Sparta, gab es auch eine Volksversammlung, die Entschlüsse fassen kann. Häufig die Frage, ob wir von einem demokratischen oder von einem oligarchischen System sprechen, liegt darin begründet, wie die Volksversammlung funktioniert. Wenn sie viele Kompetenzen hat und wenn die Volksversammlung alles entscheiden kann und ein Initiativrecht hat, also selbst entscheiden kann, worüber sie redet, worüber sie debattiert, worüber sie abstimmt, dann reden man eher von einer demokratischen Ordnung. Also das ist jetzt sehr verkürzt und das ist nicht alles, was dazugehört, aber nur so als grobe Richtlinie. Das ist der Fall in Athen. Wenn die Volksversammlung weniger Rechte hat oder nur subordiniertes oder nie zum Beispiel kein Initiativrecht hat, dann reden wir eher von einer nicht demokratischen oder von einem oligarchischen Regime. Wie gesagt, sehr, 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 sehr plakativ. Da gehören noch viele andere Dinge hinzu. In Karthago war es so, dass die Volksversammlung im Gegensatz zu Rom sowohl ein Initiativrecht hatte, wie auch ein Diskussionsrecht. Das hatte Rom nicht. Die römische Volksversammlung durfte nicht von sich aus zusammentreten und vor allem durfte nur Ja oder Nein sagen über Beschlüsse. Man durfte nicht die Beschlüsse diskutieren oder modifizieren. In Karthago scheint das der Fall gewesen zu sein. Das heißt, die Volksversammlung in Karthago war ein bisschen mächtiger. Und dann ist interessant, Polybios, der eben, weil er auch an Verfassungsdingen interessiert ist, auch über die karthagische Verfassung schreibt, berichtet in seinem Werk, zur Zeit des Zweiten Punischen Krieges habe sich in Karthago das Gleichgewicht innerhalb des Staates verschoben, also weg vom eher oligarchisch orientierten Regime der Aristokraten, der Oberschicht, und hin zu einem weniger restriktiven Regime, bei dem die Volksversammlung nunmehr tonangebend gewesen sei. Also wir können so eine Entwicklung konstatieren. Für Polybios wohlgemerkt ist das ein Zeichen des Verfalls. Und er sagt es explizit. Er sagt auch, da Karthago älter ist als Rom, beginnt der Verfall in Karthago früher. Und von einer guten, balancierten, ausgewogenen Verfassung ist man zu einer Verfassung gekommen, wo ein Element dominiert, die anderen. Und das ist für Polybios schlecht. Das wäre auch für Aristoteles. Aus dieser staatsphilosophischen Sicht ist das eben ein negativer Punkt. Und Polybios bringt eben auch gerade den Zweiten Punischen Krieg und diese ganze Hannibal-Geschichte bringt er eben damit auch in Zusammenhang. Ist natürlich auch ein bisschen Foreshadowing sozusagen von dem, was später in Rom passieren möchte, weil man dann eben auch passieren wird, weil dann eben in der Zeit der späten Republik auch da, ja, nennen wir sie mal Demagogen oder Politiker eben beginnen mit dem Volk zu agieren, mehr als mit dem Senat. Also wie gesagt, es sind zwei Gemeinwesen, Rom und Karthago, die ungefähr gleich alt sind. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen genommen in der Frage ihrer Außenpolitik oder ihres Ausgreifens, aber sie sind im Grunde sehr ähnlich strukturiert und unterscheiden sich nicht in vielen Dingen. Die militärische Macht habe ich schon kurz angesprochen. Also es ist nicht so, dass die eine nur Seemacht, die andere nur Landmacht gewesen ist. Karthago hat eine größere Flotte, ja. Karthago bedient sich häufig angeheuerter Söldner aus Nordafrika, aber auch aus seinen Dependancen, also Sizilien oder Sardinien oder Spanien oder Balearen. Es gab aber immer auch Einheiten der karthagischen Armee, die Bürgereinheiten waren, ne? Also genauso wie in Rom karthagische Bürger, die als Soldaten gedient haben. Es gibt eine Eliteeinheit, die bei Polybios geschildert wird, die als Hieros Lochos bezeichnet wird, also die Heilige Schar, 2500 karthagische Bürger, so als Eliteeinheit der Armee. Rom hatte natürlich ein traditionell sehr starkes Landheer. Bei Polybios wird das Bundesgenossensystem geschildert, was Rom fährt, also ein System aus Abhängigkeitensystem von unterworfenen Städten. Römische Armeen bestanden immer, sagen wir mal, zur Hälfte aus römischen Bürgern und zur Hälfte aus verbündeten Städten, die vertraglich verpflichtet waren, Soldaten zu stellen, wurden aber also es gab keine Ausbildungsunterschiede und es gab keine technischen Unterschiede. Die haben gleich gekämpft. Das, was man vielleicht noch erwähnen könnte, weil es gerade auch mit Karthago zusammenhängt, ist die Frage sozusagen, wir haben jetzt über politische Verfasstheit gesprochen und die imperiale Ausrichtung. Von der Kultur der Karthager wissen wir weniger. Wie gesagt, weil die Schriftzeugnisse der Karthager selbst verschwunden sind. Karthago war eine phönizische Gründung. Die Karthager selbst waren Phönizier, es war ein semitisches Volk, es wurde eine semitische Sprache gesprochen, phönizisch-punisch, also die sehr eng verwandt ist mit dem hebräischen und mit arabischen Dialekten. Die Sprache wurde in einem eigenen Alphabet geschrieben, also eine Variante, eine kursive Variante des phönizischen Alphabets. Und wir wissen das, weil wir das, was wir an Schriftzeugnissen haben, ist halt archäologisch überliefert. Wir haben vor allem aus Tunis, aber auch aus anderen Orten haben wir Inschriften mit phönizischen Inschriften, die man eben ziffern kann. Wie gesagt, was es an Literatur der Geschichtsschreibung gegeben hat, hat die Römer nicht überlebt. Die Kultur in Karthago war phönizisch-levantinisch. Man macht das vor allem fest an der Sprache eben und an der Frage des Kults, also der Religion. Wir wissen, dass wie die Mutterstadt Tyros und andere phönizische Städte auch, haben die Karthager die traditionellen phönizischen Götter Melkart verehrt. Melkart, Astarte, Baal, Hammon. Baal ist natürlich, es zeigt sich auch schon in der Onomastik, also in der Namensgebung der Leute, wie wichtig Baal ist. Na, Hannibal, da steckt der Name Baal drin. Also Hannibal heißt, glaube ich, von Baal gesegnet. Später wurde dann noch wichtig, also da, und das ist dann so ein bisschen eine eigene Entwicklung. Baal Hammon ist eigentlich der Hauptgott von phönizischen Städten. In einer späteren Zeit in Karthago verschiebt sich das ein bisschen und vielleicht die Hauptgöttin ist eine Fruchtbarkeitsgöttin namens Tanit, die Schutzpatronin der Stadt wurde und die wichtig wurde. Ihr Symbol sieht man in den erhaltenen archäologischen Befunden überall. Es sieht ein bisschen aus wie so ein ägyptisches Ankh-Symbol, ne? Also es ist ein Dreieck unten, ein langgezogenes, in die Höhe gezogenes Dreieck, ein Querbalken und dann ein Kreis obendrauf. Also ein bisschen wie ein Ankh-Symbol, nur eben mit einem Dreieck unter dem Querbalken. Und das findet man, wie gesagt, in archäologischen Kontexten überall. Nicht nur in Tunis, nicht nur in Karthago, sondern in allen karthagisch besiedelten Orten findet man Spuren des Tanit-Kultes, also in Ibiza zum Beispiel, auf Sardinien, auf Malta, in Spanien. Wir wissen auch, dass es Priester gab, dass es Tempel gab, dass Opfer dargebracht wurden, sowohl blutige wie auch unblutige Opfer. Also im Grunde nichts, was sich unterscheiden würde von anderen heidnischen Kulturen oder Kulten des Altertums. Es gibt, das ist so eine dieser Horrorgeschichten, die die Römer erzählt haben, in römischen Quellen wird berichtet, dass das Menschenopfer und vor allem das Kinderopfer eine gängige Praxis in Karthago sei. Also da wird zum Beispiel schon mal erwähnt, dass man 500 Kinder abgeschlachtet hat, um ein bestimmtes Ereignis herbeizuführen. Das hat sich lange in der Forschung auch gehalten, diese Vorstellung. Es wird ein bisschen davon, oder es wurde ein bisschen davon befeuert, dass man in Tunis Orte gefunden hat, die man Tophet nennt. Also Tophet ist Singular, Plural ist Tefatim. Das ist ein hebräischer Begriff, ein hebräisches Wort. Es stammt aus einem biblischen Kontext. Es bezeichnet die Orte, an denen in der Bibel böse Völker, in Anführungszeichen, Menschenopfer dargebracht haben. Also in der Bibel sind es die Kanaaniten, glaube ich. Also unter einem Tophet stellt man sich einen solchen Opferplatz vor, wo Kinder geschlachtet wurden als Opfer für Götter. So beschreiben es auch die römischen Quellen. Und man hat bei den Ausgrabungskampagnen in Tunis hat man solche Orte gefunden und man erkennt sie daran, dass es eben solche Opferstelen oder Sepulkralstelen gibt, also Steinstelen mit Inschriften, mit dem Tanit-Symbol drauf. Und unterhalb von diesen Stelen hat man in vielen Fällen Knochen gefunden. Kinderknochen. Und man hat die untersucht, anthropologisch und forensisch. Und diese Kinderknochen, viele davon, wenn nicht die meisten, weisen deutliche Verbrennungsspuren oder Verkohlungsspuren auf. Das heißt, die wurden verbrannt. Man hat aber dann weitergemacht und vor allem jetzt in etwas jüngerer Zeit anhand von naturwissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden, dass es sich bei den Kindern, die dort verbrannt wurden, wahrscheinlich nicht um Kinderopfer handelte, sondern es ist eher ein Kinderfriedhof, ne? Also die Knochen, die man gefunden hat, sind nicht, weiß ich jetzt nicht, Kinder im Alter von 5 Jahren oder 6 Jahren oder so, sondern es sind Föten in frühen oder pathologischen Entwicklungsstadien und Kinder, die tot zur Welt gekommen sind, die irgendeine Form von, also die nicht überlebensfähig waren oder die früh gestorben sind. Heute geht man eher davon aus, dass es sich bei diesen Tifa-Themen um Kinderfriedhöfe handelt. Ne? Und man muss daran denken, die Kindersterblichkeit in der Vormoderne war insgesamt immer so hoch, dass wir das heute schwer nachvollziehen können. Also eher Kinderfriedhöfe als jetzt wirklich ein Opferplatz für Menschenopfer. Die Römer stellen es anders dar. Die Römer stellen es eindeutig so dar, die Karthager haben Kinder geopfert, die sind böse. Das Wort Propaganda, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, das für die Antike benutzen zu wollen, weil man es nicht wirklich auf die Antike anwenden kann. Also Propaganda, selbst was über Massenmedien funktioniert, und das haben wir in der Antike quasi nicht. Aber es liegt nahe, dass die Römer einfach sozusagen diese Geschichten auch repliziert haben und verbreitet haben als Teil sozusagen bewussten Konstruktion oder Zeichnung der Karthager als Feinde. Also für die Römer, für die römische Zeit, für das römische Empfinden und auch für das griechische Empfinden waren Menschenopfer monströs. Also das heißt, etwas, was nicht Teil des normalen Kultes war, das ist etwas, was man nicht gemacht hat. Und indem man anderen Staaten sozusagen vorwirft, das zu tun, kann man diese Staaten ganz gut als anders kennzeichnen oder brandmarken, ne? Als das irgendwie fremde, andere, gegen das es, wo es okay ist, dass man dagegen Krieg führt. Und ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was passiert ist. Ne? Das ist die Menschenopfer, die karthagischen, die können wir so gut wie sicher in die Tonne der Geschichte treten. Ironischerweise haben im Zweiten Punischen Krieg nach der Schlacht bei Cannae, als die es für den römischen Staat einen Moment lang sehr schlecht aussah, haben die Römer Menschenopfer vollzogen, was in römischen Quellen beschrieben wird. Ne? Also wo es jetzt keinen guten Grund gibt, daran zu zweifeln. Und dann zu diesem Zeitpunkt haben die Römer, ich glaube, es waren drei Paare, jeweils eine Frau und ein Mann, genommen aus unterschiedlichen Völkern, zum Beispiel waren zwei Gallier dabei, und sie lebendig begraben, um eben die Götter gnädig zu stimmen für den römischen Staat. Das heißt, das, was man den Karthagern vorwirft, in einer besonders extremen Form, also nicht nur Menschenopfer, sondern Kinderopfer, praktiziert man dann selbst, ironischerweise in einem Krieg gegen die Karthager, als es gerade für einen Moment so aussieht, als ob man, also in einem Moment, wo man tatsächlich große militärische Probleme hat. Und das finde ich dann doch eine ganz interessante Umkehr dann der Vorwürfe auf einmal. Vielleicht als letzter Punkt nur, und auch hier wieder Spoiler, Karthago wird von den Römern zerstört, 146 vor Christus, im dritten Punischen Krieg. Der Ort liegt dann brach, 100 Jahre lang. Und es gibt schon Versuche relativ kurz danach, also schon unter den Gracchen, da sind wir 123 vor Christus ungefähr, also knapp 20 Jahre nach der Zerstörung der Stadt, wird schon darüber nachgedacht, die Stadt wieder neu zu gründen, also eine römische Kolonie, um römische Bürger dort anzusiedeln. Es kommt da nicht dazu, bis zu Caesar. Caesar gründet die Stadt neu und Augustus kolonisiert sie dann mit römischen Veteranen. Und dann beginnt eine zweite Phase von Karthago als eine römische Stadt. Man hat natürlich immer noch vor Ort Leute, die punischer Herkunft sind, die punisch reden und sprechen und schreiben. Aber es ist eine römische Stadt und es bleibt eine römische Stadt. Und es wird als Karthago wird es, das römische Karthago wird dann im Laufe der Kaiserzeit zur wichtigsten nordafrikanischen Stadt für die Römer, neben Alexandria, zur Bischofsstadt. Es wird eine wichtige Stadt für die Religionsgeschichte und für die frühe Kirchengeschichte. Und es wird dann schließlich auch nach der römischen Zeit oder im 5. Jahrhundert wird es zur Hauptstadt des Vandalischen Reiches in Nordafrika. Eben in dieser Völkerwanderungszeit von Justinian wird sie zurückerobert und wieder zur römischen Provinz gemacht oder zu dem, was danach das Exarchat Ravenna wurde. Und schließlich wird sie dann im 8. Jahrhundert, wird Karthago von den Arabern erobert und Teil eben des Arabischen Reiches. Und dann beginnt sozusagen eine neue Phase offen. Aber Karthago, das ist nun der Punkt, auf den ich heraus wollte, hat eine lange Überlebensgeschichte. Wir haben eine lange phönizische Phase, wir haben eine lange römische Phase und dann haben wir eine lange Phase unter arabischer Herrschaft, die eben jetzt im 21. Jahrhundert ist es Teil von Tunesien und steht immer.
Du hast jetzt geschildert, dass diese beiden Reiche sich ausbreiten und die kommen sich dann auch, das ist auch die Frage, unvermeidbarerweise in den Weg, und zwar im Bereich von Sizilien. Wie kommt es denn jetzt tatsächlich zum Ausbruch des Ersten Punischen Kriegs?
Die Reiche, ob sie sich unvermeidbar in die Quere kommen, weiß ich nicht. Das ist immer so eine Frage, da scheiden sich die Geister. Ich glaube nicht, ich glaube, dass sehr weniges, wenn überhaupt irgendetwas in der Geschichte unvermeidlich ist. Es geht ja am Ende immer auf Entscheidungen von Leuten zurück oder auf, ja, aber wie gesagt, das ist eine Debatte. Sind es große soziale Prozesse, die die Geschichte bewegen? Sind es einzelne Leute oder Entscheidungen, die sie bewegen? Ich glaube, es ist in den meisten Fällen eine Mischung. Unvermeidlich war es, glaube ich, nicht. Es war in gewisser Weise unvermeidlich, dass sie sich begegnen würden, einfach qua ihrer Interessensgebiete und qua ihrer Expansion. Und wir können die Geschichte dieser Begegnung auch gut nachvollziehen, Emerhard von Polybius vor allem, weil er beschreibt diese Geschichte, die Hinführung zum Krieg, er beschreibt aber auch vor allem den diplomatischen Kontakt. Und da gibt es ein paar die sogenannten römisch-karthagischen Verträge, die ganz gut als eine Hinführung zu diesem Krieg dienen können. Denn die zeigen, was die unterschiedlichen Interessen der beiden Staaten sind und sie zeigen auch, wo die Konflikte sind, die dann in Sizilien überhanden. Der erste römisch-karthagische Vertrag wird in den Quellen datiert in die früheste Zeit der Republik. Also das erste Konsulpaar soll angeblich diesen Vertrag mit Karthago ausgehandelt haben. Die historische Forschung sagt vielleicht so 508, 507, aber Jahreszahlen sind in dieser frühen Zeit quasi immer unverlässlich. Polybios überliefert nach seinen eigenen Angaben den Wortlaut des Textes in griechischer Übersetzung. Das heißt, er hat ihn selbst aus einer archaischen Form des Lateinischen ins Griechische übersetzt und gibt uns den Text, sagt er, weil offensichtlich der Vertragstext noch überlebt hat. Die wesentlichen Inhalte in diesem Vertrag sind also seine Regelung von Interessensgebieten. Es wird den Römern, also die wichtigste Kondition aus Sicht der Karthager ist, den Römern wird es verboten, mit Kriegsschiffen südlich der Nordspitze des sogenannten schönen Vorgebirges zu segeln. Das ist jetzt so eine typisch antike Formulierung, weil man muss sich vor Augen halten, in der Antike, ob es Karten gab, wirklich kartografische Darstellungen, ist eine umstrittene Frage. In dieser Zeit auf jeden Fall nicht. Und die geografischen Vorstellungen sind nicht unbedingt rudimentär, aber sie sind anders strukturiert. Wenn man heute einen Friedensvertrag machen würde, dann würde man, wenn man sagen will, das ist mein Interessensgebiet, das ist dein Interessensgebiet, oder man will eine Grenze ziehen, die man nicht überschreiten darf, dann würde man es zum Beispiel tun, so wie in den 50er Jahren in Korea. Man hat eben einen Breitengrad, den man angibt. Nördlich davon ist Nordkorea, südlich davon ist Südkorea und den darf man nicht überschreiten. Das kann jeder auf einer Karte nachgucken. Bei den Römern und in der Antike insgesamt hat das ja nicht so funktioniert. Das heißt, weil man einfach auch noch keine Breitengrad hat, weil man kein allgemeingültiges System von Koordinaten hatte und weil man vielleicht auch nicht die Vorstellung sozusagen hatte, wie man das so machen könnte, sondern man orientiert sich eher an Common Sense Geografie, nennt man das. Das heißt, wenn jemand mich heute fragt, wie komme ich von Trier nach Köln, sage ich ja auch nicht, zuerst fährt man 30 Kilometer in so und so viel Grad südnordöstlicher Richtung, dann macht man eine so und so viel Grad Kurve und dann fährt man 20 Kilometer in der Richtung, sondern was man sagt ist, man nimmt diese Straße, dann fährt man auf die Autobahn, dann nimmt man diese Abfahrt, dann ist man da und hinter dem Stadtviertel ist der Ort, wo du hin willst. Das heißt, es ist eher ein lineares Verständnis von Geografie und so funktionieren diese Verträge auch. Das schöne Vorgebirge, im griechischen Text heißt es Kaleakte, ist nicht ganz einfach zu identifizieren. Es muss ein Kap sein, ein Vorgebirge. Es gibt eine lange Diskussion darüber, was es eigentlich genau ist. Es ist wahrscheinlich ein Punkt einer der beiden Kaps, die ich eben genannt habe. Also wenn man sich nochmal die Bucht von Karthago vorstellt, links Kap Farina, rechts Kap Bon, das sind so die zwei Hörner, wenn man sich das so vorstellen will. Und es bezeichnet, das schöne Vorgebirge muss entweder das linke oder das rechte Horn gewesen sein. Alles andere macht keinen Sinn. Polybios sagt, das Vorgebirge ist das letzte Vorgebirge vor Karthago. Und das ist natürlich aus Sicht der Römer gedacht. Das ist ja ein römischer Vertragstext. Das heißt, es ist eine Nord-Süd-Richtung gedacht. Es ist das letzte Vorgebirge, was man passiert, bevor man nach Karthago kommt. Und dann kommen eigentlich nur diese beiden in Frage. Die Römer dürfen nicht über diese südlich von diesen Vorgebirgen mit Kriegsschiffen segeln. Es sollte eben offensichtlich verhindert werden, nicht nur ein Eindringen einer römischen Kriegsflotte in karthagische Hoheitsgewässer, sondern wenn man sich die Topografie der Küste vor Augen hält, dann hat man ja auch sozusagen diese Kaps sind mit die nördlichsten Punkte in diesem Bereich der Küste. Man wollte wahrscheinlich allgemein verhindern, dass die Römer irgendwie vordringen in karthagisch dominierte Gewässer in die nordafrikanische Küste. Das sagt Polybius eigentlich auch. Man wollte nicht, dass die Römer andere Städte, Handelsplätze, Häfen an der nordafrikanischen Küste, also entweder westlich davon, wo es viele davon gab, noch östlich davon, wo es das Gebiet der Suchte gibt, was so maritim, nautisch ein bisschen schwierig ist und wo es nicht so viele Häfen oder Städte gibt. Man wollte einfach nicht, dass die Römer das kennenlernen, man wollte die Römer davon fernhalten. Bei Notfällen, das ist so eine Klausel in dem Vertrag, bei Notfällen, also bei Sturm oder bei Schiffsbruch, durften Römer anlanden an die Küste, also ohne straflos. aber sie mussten innerhalb von 5 Tagen wieder karthagisches Gebiet verlassen. Und gleichzeitig wurde festgelegt, dass aber Karthago selbst sowie auch Sardinien und Sizilien von den Römern anfahrbar waren. Also dort durften römische Händler hinfahren, keine Kriegsschiffe, sondern römische Händler hinfahren, um Handel zu treiben. Geschäfte durften aber nur gemacht werden in Anwesenheit eines karthagischen Beamten. Das sind jetzt so die groben Bedingungen. Ne? Der Wortlaut und der ganze Geist dieses Vertrages ist es offensichtlich, dass verschiedene Gebiete als karthagisch und verschiedene Gebiete als römisch dominiert oder als römisches oder karthagisches Interessensgebiet hervorgehoben werden. Sardinien und Afrika sind aus karthagischer Sicht ganz eindeutig ihres, ganz ihres. Sizilien nicht. Sizilien wird erwähnt, da wird immer sozusagen erwähnt, dass es nur um die Gebiete geht, die tatsächlich unter karthagischer Kontrolle stehen. Und da gab es noch andere Konflikte mit den sizilischen Städten, kommen wir gleich dazu. Im Gegenzug musste Karthago versprechen, die Städte Latiums nicht anzugreifen und die Verbündeten Roms nicht anzugreifen. Wenn sie dagegen eine italische Stadt angreifen sollten, was anscheinend dann explizit erlaubt war, so sollten sie diese Stadt den Römern übergeben. Also das heißt, die Karthager wollten Nordafrika für sich reserviert und die Römer Italien oder zumindest Mittelitalien. Das ist die Phase, wo Rom noch nicht Hegemonialmacht war, wo Rom einfach nur eine Mittelmacht im Latium war. Das heißt, man sichert sich Sicherheit für das eigene Gebiet und für die verbündeten Staaten zu. Und wenn die Karthager in einen Konflikt mit einer anderen italischen Stadt geraten sollten, dann haben die Römer vertraglich hier ein Anrecht darauf, dass die Stadt danach in ihren Verband kommt. Also das sorgt dafür, es ist also eine klare geografische Trennung. Dieser Vertrag scheint lange gehalten zu haben. Man hört in den Quellen wenig von Konflikten. Er wird erneuert, beziehungsweise er wird erweitert im 4. Jahrhundert, also so um traditionell sagt man um 348 vor Christus, aber wie gesagt, Jahreszahlen sind in dieser Frühzeit ein bisschen kompliziert. Es verändert sich nichts Großartiges. Ne? Werden die bestehenden Bedingungen verschärft. Die Karthager, den Römern ist es jetzt kategorisch verboten, Libyen, das ist die Bezeichnung für Nordafrika einfach, und Sardinien überhaupt zu betreten. Handel darf nur noch in Karthago selbst betrieben werden und in den karthagischen Orten Siziliens. Die Karthager dürfen nur in Rom Handel betreiben und an keinem anderen Ort Italien, also im römischen Gebiet. Die Bestimmungen bezüglich Latium werden auch noch einmal verschärft. Also die Karthager dürfen da noch weniger machen. Und man hat diesen Vertrag so interpretiert einfach, es ist der Status quo plus. Ne? Also es ist das, was im ersten Vertrag beschlossen wurde, aber verschärft. Und vor allem reserviert sich Rom hier in diesem Vertrag deutlicher noch Mittelitalien und Latium. Und das ist auch kein Zufall, weil wenn wir dieses Datum einigermaßen akzeptieren, 348 vor Christus, das ist nach der Zerstörung Roms durch den Galliersturm. Und es ist vor einer intensiveren Phase der Expansion in Mittelitalien, wo Rom eben beginnt, tatsächlich seinen Einfluss durchsetzen zu wollen. In den Jahrzehnten nach 348 werden Kriege gegen die Samniten geführt und gegen die Latiner geführt. Und danach steht Rom als Hegemon in Mittelitalien fest. Möglicherweise gibt es wenige Jahrzehnte später noch einen dritten Vertrag, der 306 geschlossen worden sein soll. In der Forschung nennt man es den Philinos-Vertrag. Benannt ist er nach einem Historiker, nach einem griechischen Historiker namens Philinos, der ein Geschichtswerk über Karthago geschrieben hat, und zwar aus einer eher pro-karthagischen Perspektive. Das Werk selbst ist verloren. Wir haben es nicht mehr. Es wird aber von Polybios benutzt und Polybios wendet sich gegen Philinos. Also Polybios sagt explizit, dass er kritisiert explizit frühere Historiker, die er auch mit Namen nennt, und er sagt, was er an seinen Werken schlecht findet und was er nicht glaubt. Und der Philinos-Vertrag ist halt ein Punkt davon. Die Historizität ist nicht sicher. Wir haben eine römische Quelle, Livius, den ich schon erwähnt habe, also der die Annalen geschrieben hat, also eine Jahr-für-Jahr-Geschichte des Römischen Reiches von der Königszeit bis in seine Zeit, also Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus. Der erwähnt den Philinos-Vertrag und nimmt ihn als historisch an. Polybios dagegen lehnt ihn ab. Polybios war kein Römer, sondern ein Grieche, der im 2. Jahrhundert vor Christus gelebt und gearbeitet hat und sehr gute Kontakte in die Oberschicht hatte. Er war im Zuge sozusagen eines römischen Konflikts mit Griechenland, mit griechischen Staaten als Geisel nach Rom gekommen und wurde dort im Haus eines bedeutenden Politikers aufgenommen, nämlich Aemilius Paulus Macedonicus. Makedonikos war der Mann, der 167 vor Christus in der Schlacht von Pydna das makedonische Königreich endgültig zerschlagen hatte. Deswegen heißt er Makedonikos und eben ein sehr wichtiger Politiker zu diesem Zeitpunkt. Polybios wurde gut behandelt, er lebte sich ein, er genoss das Vertrauen von Makedonikos und er wurde Berater, Begleiter, vielleicht so informeller Erzieher oder Lehrer, Mentor des Sohnes von Aemilius Paulus Makedonikus. Und dieser Sohn ist niemand anderes als Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus. Die römischen Namen sind ein bisschen kompliziert. An dem Cornelius Scipio kennt man natürlich, das ist Cornelius Scipio Africanus, das ist der, der Hannibal besiegt im Zweiten Punischen Krieg, Schlacht von Zama und so weiter. Der Publius Cornelius Scipio, von dem wir hier reden, hat aber noch den Zusatz Aemilianus. Und an dieser Endung, an diesem Suffix Ianus, wissen wir, daran kann man ablesen, dass er adoptiert worden ist. Das heißt, er war ursprünglich, wenn man adoptiert wird, übernimmt man den Namen seines Vaters, also diese klassischen Trianomina, diese drei Namen der Römer, aber man behält seinen ursprünglichen Familiennamen und addiert das Suffix Ianus. Das heißt, Publius Cornelius Scipio Aemilianus war der Sohn von Aemilius Paulus Makedonicus. Polybios hat ihn beraten, war ein Mentor von ihm. Er wurde adoptiert von den Scipionen, die von einer, also von einem Cornelius Scipio, der keinen eigenen Sohn hatte. Er wurde adoptiert und deswegen heißt er jetzt Aemilianus. Das ist übrigens auch der Grund, wieso aus Octavian, wieso Octavian, also der spätere Augustus, Octavian heißt. Eigentlich heißt er nämlich von Geburt an Octavius, aber er wird von Caesar adoptiert, testamentarisch, und deswegen heißt er dann Gaius Julius Caesar Octavianus. Und so ist er dann bekannt geworden. Okay. Aber, also wie gesagt, Polybios ist integriert in diese römische Oberschicht. Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus ist derjenige, der Befehlshaber bei der Belagerung Karthagos im Jahr 146 vor Christus. Er ist der Zerstörer Karthagos. Polybios nahm selbst an diesem Feldzug teil. Er war in Karthago, als es zerstört wurde. Und er hat super Kontakt in die Oberschicht. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen gilt er insgesamt als einer der großen und der auch in der Tendenz sehr verlässlichen Historiker der Antike. Gute Arbeitsweise, nennt sogar seine Quellen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist in der Antike. Und eigentlich sind wir meistens geneigt, ihm immer viel zu glauben, was nicht heißt, dass er ganz neutral ist. Ne? Also er hat eine sehr römische, eine pro-römische Sicht, obwohl er Grieche ist und obwohl er als griechische Geisel nach einer Niederlage nach Rom gekommen ist. Aber er schreibt sein Werk tatsächlich auch mit dem bewussten Ziel, einem griechischen Publikum zu erklären, wie es sein konnte, dass diese Römer, die ja vor 200 Jahren noch überhaupt nichts waren, auf einmal die dominierende Macht im Mittelmeer sind und alles in Griechenland besiegen und die ganzen hellenistischen Königreiche besiegen. Wie kann das sein? Ein Teil seiner Antwort ist, die Verfassung Roms ist gut. Und ein anderer Teil seiner Antwort ist, Rom hat tüchtige, noble Männer, die sich für den Staat opfern. Ne? Und dann wird es halt weniger neutral, dann ist es halt mehr ein bisschen auch sozusagen eine sehr sympathisierende Darstellung. Zum Beispiel von Scipio Africanus, Aemilianus Africanus. Dieser Polybios sagt eben jetzt, es hat diesen Vertrag nicht gegeben, diesen Philinos-Vertrag. Livius sagt, es gibt den, Polybios sagt, es gibt ihn nicht. Polybios sagt sogar explizit, er habe geguckt nach dem Vertrag im Archiv der Römischen Respublika und er habe den Text nicht gefunden. Das ist jetzt, eigentlich sollte damit die Diskussion fast erledigt sein. Da haben eine sehr verlässliche Quelle gesagt, das gibt es nicht und ich sage euch, wieso es das nicht gibt, ich habe es nicht gefunden, ich habe danach geschaut. Allerdings gibt es auch keinen Grund, wieso Livius ihn dann kennen sollte. Also das ist, wie man zu der Historizität des Vertrages steht, ist letztlich Glaubensfrage. Entweder man glaubt, es gab ihn, oder man glaubt, es gab ihn nicht. Und das hat Implikationen für die Interpretation. Weil wenn wir nämlich sagen, es gab diesen Vertrag und wir glauben Livius, dann muss man erklären, wieso Polybios behauptet, dass es ihn nicht gab. Und dann kommt man sehr schnell so ins Spekulieren. In diesem Fall könnte man das Fehlen des Textes im Archiv, entweder hat Polybios ihn bewusst ausgelassen und er lügt, das wäre eine sehr drastische Schlussfolgerung, oder aber der Text hat tatsächlich im Archiv gefehlt bei Polybios oder man hat es später, man hat ihn mal weggebracht oder irgendwie versteckt, weil man eben bewusst versuchen wollte, die Verantwortung für den Ausbruch des Krieges auf Sizilien zu vertuschen. Oder aber Polybios hat recht, es gab diesen Vertrag nicht. Und wenn wir das annehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es eine Erfindung von diesem Philinus ist, der eben pro-karthagisch eingestellt war. Und dann ist es vielleicht eine Erfindung von Philinus, um den Römern nachträglich die Schuld am Punischen Krieg zu geben. Also es ist tatsächlich, es gibt für beide Positionen gibt es Argumente. Man kann beides argumentieren. Letztlich werden wir wahrscheinlich nie Sicherheit erhalten. Der Grund, wieso das Ganze aber interessant ist und wieso es überhaupt wichtig für uns ist, sind die Bestimmungen, die beim Philinus-Vertrag überliefert werden. Und das hat etwas zu tun, das ist ein Zusammenhang mit dem Pyrrhuskrieg auch wieder. Angeblich soll in diesem Philinus-Vertrag grundsätzlich geklärt worden sein, dass ganz Sizilien auch zum karthagischen Einflussbereich gehören sollte und dass die Römer Sizilien nicht betreten sollten und die Karthager Italien nicht betreten sollten. Das heißt, wenn wir glauben, dass es ihn gegeben hat, dann ist die Konsequenz davon, dass die Demarkationslinie strenger gesetzt wurde. Wir haben Sizilien und Sardinien und Afrika ist Karthago und Italien ist Rom und keine der beiden Seiten darf die jeweils andere Seite betreten. Das hat natürlich Implikationen. Wenn es diesen Vertrag gegeben hat, dann ist die Tatsache, dass Rom in Sizilien interveniert hat, egal aus welchen Gründen, automatisch ein Vertragsbruch und damit sind sie dann in Anführungszeichen schuld am Krieg. Wie kommen wir da jetzt weiter? Also wie gesagt, es ist unsicher, aber ein Indiz gibt es vielleicht doch noch und das ist ein Indiz im Kontext des letzten bekannten römisch-karthagischen Vertrags vor dem Punischen Krieg, der wahrscheinlich entweder 280 oder 79 geschlossen worden ist, also in der Anfangsphase des Pyrrhuskrieges. Wir haben ja schon über Pyrrhus geredet. Pyrrhus kommt nach Italien auf Geheiß der süditalischen Städte, der griechischen Städte. Karthago fühlt sich jetzt aber auch nicht unbedingt wohl damit, denn Karthago ist ja auf Sizilien involviert. Das ist erstens geografisch sehr nahe. Zweitens führt Karthago schon seit Jahrhunderten zu diesem Zeitpunkt einen sehr, sehr langen, also nicht einen Krieg, aber versucht seit Jahrhunderten schon ganz Sizilien unter seine Gewalt zu kriegen und scheitert immer wieder vor allem an der Stadt Syrakus, die sich dem entgegenstellt und die seinerseits versucht, also die Tyrannen von Syrakus, die Herrscher von Syrakus, versuchen ihrerseits die Hegemonialmacht in Sizilien zu werden. Und die Situation ist einfach, es geht hin und her und es ist nicht klar zu diesem Zeitpunkt, wer gewinnen würde und ob überhaupt jemand gewinnen würde, sondern man hat mehr oder weniger die Situation, der Westen Siziliens ist karthagisch und der Osten Siziliens ist syrakusanisch dominiert, ganz grob gesagt. Das heißt, jetzt in diesem Moment, wo in Süditalien haben sich griechische Städte zusammengetan und Pyrrhos gerufen gegen die Römer, für Karthago liegt der Gedanke nahe, dass griechische Städte auf Sizilien das Gleiche machen könnten und Pyrrhos nach Sizilien rufen könnten. Was übrigens auch dann genau das ist, was zu einem Punkt im Pyrrhuskrieg passiert. Also Pyrrhos wird nach Sizilien gerufen und wird dort ein Jahr lang versuchen, die Sache, sich dort eben ein Reich herauszureißen, was aber auch scheitert. Und die Römer und die Karthager beginnen dann eben in der Anfangsphase dieses Krieges schließen sie nicht nur einen Vertrag, sondern wirklich ein Bündnis. Also wenn das, was Polybios überliefert, alles stimmt, ist es ein Bündnis gegen Pyrrhos. Man gab sich gegenseitig die Erlaubnis, dem Bündnispartner in seinem jeweiligen Gebiet zu Hilfe zu kommen. Zur See sollten die Karthager immer die Schiffe stellen für Transport von Truppen oder für Kriegführung. Den Sold für Soldaten und Ruderer, die man brauchte, sollten beide Staaten sich teilen. Und es wurde explizit untersagt, dass eine Seite ein Separatabkommen mit Pyrrhos schließt. Das heißt, ich glaube, die Formulierung ist, wenn es einen Vertrag mit Pyrrhos gibt von einer Seite, muss die andere Seite auch einen haben. Das sind mehr oder weniger so die Beschlüsse. Also, es ist jetzt nicht unbedingt so ein hundertprozentiges Bündnis in allen möglichen Situationen, aber es ist explizit ein Bündnis für den Fall, ein militärisches Bündnis für den Fall, dass Pyrrhos aktiv wird gegen Karthago oder gegen. Und das Interessante ist, dass diese erste Klausel, nämlich wenn man in diesem Vertrag ausdrücklich festhalten muss, dass es erlaubt ist, dass man auf oder in dem Gebiet des anderen, des Vertragspartners militärisch aktiv werden darf, dass man das betreten darf, um dort zu helfen, dann stützt das in der Tendenz eher die Annahme, dass es den Philinus-Vertrag tatsächlich gab. Weil der Philinus-Vertrag, wenn es ihn gegeben hat, hat ja durchgesetzt oder sollte durchsetzen, dass beide Seiten nicht in der jeweiligen anderen, auf dem Territorium der jeweiligen anderen Seite aktiv werden sollten oder auch nur sie betreten dürfen. Wenn das explizit erlaubt wird in diesem Bündnisvertrag, ist das aus meiner Sicht und aus Sicht von einigen Historikern eher ein Indiz dafür, dass es den Philinus-Vertrag tatsächlich gegeben hatte, weil es macht nur Sinn, wenn vorher Italien bzw. Sizilien und Libyen explizit No-Go-Zonen für die jeweils andere Vertragsseite waren. Aber wie gesagt, das ist eine Hypothese. Ich glaube, man kann das so argumentieren. hundertprozentige Sicherheit werden wir in diesem Fall, wenn wir nicht irgendeine fantastische Quelle neu entdecken, die wir bis jetzt übersehen haben, werden wir da einfach nicht erreichen. Aber damit und mit diesem Bündnis und mit diesen Verträgen sind wir dann nämlich auch schon bei der Krux der ganzen Sache, nämlich Sizilien. Wie gesagt, Sizilien war seit dem 5. Jahrhundert Schauplatz einer großen und in unterschiedlichen Intensitätsphasen durchgeführten Auseinandersetzung zwischen Karthago auf der einen Seite und zwischen den freien griechischen Städten und sikeliotischen Städten auf Sizilien. Also Sizilien war nicht ursprünglich griechisch, sondern war genauso wie Süditalien wurde es griechisch kolonisiert, also Syrakus zum Beispiel, eine Pflanzstadt. Und es gab aber trotzdem auch ein autochthones Element, das sind eben die Sikelioten. Und kam auch immer wieder zu Konflikten zwischen Syrakus und anderen griechischen Polis und den sikeliotischen Polis. Aber das spielt für uns keine Rolle. Für uns ist wichtig, Karthago versucht, die Insel zu erobern, beziehungsweise zu dominieren. Syrakus versucht das Gleiche. Und man hat so seit etwa 500 bis kurz vor dem Punischen Krieg findet das statt in unterschiedlichen Phasen. Der Konflikt wurde ab dem Ende des 5. Jahrhunderts, also um das Jahr 400 herum, hat man begonnen, ihn wirklich scharf zu führen. Den Karthagern gelang es dann eben, eine Reihe von Orten im Westen der Insel, also schon vorher zu erobern. Ihre wichtigsten Stützpunkte waren Drepana und Panormos und so weiter. Und ausgehend von diesen Basen konnte man dann auch in Mittelsizilien und bis nach Osten hineingehend wichtige Orte erobern, wie Selinunz oder Himera oder Akragas. Also man kam immer näher heran an Syrakus. Wir müssen das nicht im Detail besprechen, aber das Kriegsgeschick, das schwappt so hin und her. Mal haben die Karthager die Oberhand, mal haben die Syrakusaner die Oberhand. Bei Marsala im Südwesten der Insel gründen die Karthager eine Stadt namens Lilibeo, die wichtig werden wird, weil es das karthagische Zentrum auf Sizilien ist, eine sehr stark befestigt militärische Einrichtung, es ist eine Flottenbasis und es ist eine wichtige Stadt. Und genau, im Ende des 4. Jahrhunderts und also um 315 herum setzt Syrakus an zu einer Offensive, die krachend scheitert. Also man versucht, diese karthagischen Besitzungen zu erobern, wird aber geschlagen. Und in der Gegenoffensive gelingt es Karthago fast die gesamte Insel zu erobern und sogar Syrakus selbst zu belagern. Der Konflikt wird letztlich aber durch einen Friedensvertrag beendet, nicht durch die Eroberung, weil keine von den Seiten ist am Ende stark genug, um sich wirklich durchzusetzen. Und das ist die Situation vor dem Eingreifen der Römer. Wir haben einen karthagischen Westen und einen syrakusanischen Osten, der Fluss Himera. Der dient als Trennmarke, als Demarkationslinie der beiden Interessensgebiete. Dieser Konflikt um Sizilien, der wie gesagt sich über 2 Jahrhunderte hinzieht, zeigt auch schön, dass es Karthago durchaus daran gelegen ist, ein Imperium zu schaffen. Also man hat nicht, ich habe diese ältere Forschungsmeinung erwähnt, die versucht hat, dass die Karthago so als Kaufmannsaristokratie sieht, wo man immer sagt, sie dominieren gar nicht wirklich das Territorium, was sie beherrschen, sondern sie begnügen sich damit, Städte an der Küste zu gründen, wo sie Häfen haben und wo sie handeln können und der Rest ist ihnen nicht so wichtig. Das passt nicht so ganz zu der 2 Jahrhunderte umfassenden Anstrengung, Sizilien zu erobern. Also da geht es offensichtlich nicht nur um Handelskontore an der Küste, sondern da geht es um die Domination der gesamten Insel und des Territoriums. Und diese Expansion auf Sizilien findet gleichzeitig statt eben mit dem Ausgreifen auf den Rest des Mittelmeerbassins, ne? Balearen, Sardinien, Korsika, Spanien, das sind alles Orte, wo eben auch beginnend mit dem 5. Jahrhundert tatsächlich intensive imperiale Anstrengungen unternommen werden. Und vor allem wichtig ist aber Sizilien, weil es eben diese karthagisch-syrakusanischen Kriege, die werden auch von den Quellen ausgiebig beschrieben, bei Diodorus Siculus zum Beispiel. Und das ist eben auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Es ist vor allem auch, und das ist etwas, was man sich immer bewusst machen muss, wir reden die ganze Zeit jetzt in dieser Folge von Rom und Karthago. Die Jahreszahlen, die ich manchmal so in den Raum werfe, die haben aber auch eine Bedeutung in anderer Sicht. Also zum Beispiel findet eine Phase sozusagen der zunehmenden karthagischen Expansion. Wenn ich sage Ende des 5. Jahrhunderts beginnt so eine Phase, wo die Karthager intensiver versucht haben, Syrakus zurückzudrängen. Das ist kein Zufall, weil Ende des 5. Jahrhunderts ist der Peloponnesische Krieg. Das heißt, wir haben 413 ist die Belagerung von Syrakus durch ein athenisches Expeditionsheer, was die krachend scheitert, also große, herbe Niederlage der Athener. Aber diese beiden Konflikte, der Peloponnesische Krieg in der Ägäis und im östlichen Mittelmeergebiet und der Konflikt der Karthager gegen Syrakus im westlichen Mittelmeerkonflikt. Es ist nicht so, dass das getrennte Welten sind. Das ist auch eines der Hauptthemen von Polybios. Er fasst es unter dem Begriff der Symplokä, also die zunehmende Verschränkung von Ost- und West-Mittelmeergebiet, die miteinander in Konflikt stehen oder nicht in Konflikt stehen, aber die miteinander in Kontakt stehen und wo sich Konflikte auch gegenseitig bedingen können. Ne? Die Karthager denken, Syrakus hat zwar gerade gewonnen gegen Athen, aber diese Belagerung war verheerend und hat lange gedauert. Wir nutzen jetzt die Chance, dass die vielleicht abgelenkt und geschwächt sind und zu versuchen, Sizilien ein bisschen weiter karthagisch zu machen. Und das ist mit all diesen Phasen und mit all diesen Problematiken 315, der syrakusanische Angriff auf Karthago, da sind wir mitten in der Diadochenzeit, in den Auseinandersetzungen der Nachfolger Alexanders. Also es ist nicht, dass das so alleine im Vakuum passiert, sondern es gibt durchaus auch Bezüge zur weiteren Geschichte des antiken Mittelmeergebiets, die zu diesem Zeitpunkt stattfinden. Und Sizilien ist dann eben auch der Grund, wieso es zum ersten Punischen Krieg kommt. Denn Rom wird in diesen karthagisch-syrakusanischen Konflikt hineingezogen. Oder besser gesagt, lässt sich hineinziehen. Oder noch besser gesagt, entscheidet sich, sich hineinziehen zu lassen. Was ist der Anlass? Was ist passiert? Es geht um eine Stadt. Der Anlass ist tatsächlich die Stadt Messana, das heutige Messina. Eine Stadt im Osten der Insel, natürlich sehr nahegelegen an der Meeresenge zu Italien. Sie gehört seit dem frühen 4. Jahrhundert zu Syrakus. 288, also ungefähr 20 Jahre vor dem Ausbruch des Punischen Krieges, war Messana allerdings von einer Gruppe von außer Kontrolle geratenen Söldnern erobert worden. Das sind die sogenannten Mamertiner. Die Mamertiner sind Italiker, nicht unbedingt Römer, aber es sind Italiker. Es sind also Söldner, die aus Kampanien stammen und die ursprünglich von einem der Tyrannen, von einem der Herrscher von Syrakus, nämlich Agathokles, angeheuert worden waren, um für Syrakus zu kämpfen. Nach seinem Tod, also nach dem Tod des Agathokles, der war 289 gestorben, also nach seinem Tod 288, sie erheben sich, sie fallen von Syrakus ab und sie marodieren so ein bisschen durch die Gegend, bis sie eben Messana erobern. Die Stadt wird im Sturm genommen, gegen jedes Recht, also das ist einfach nur wirklich, das ist so eine Soldateska, die außer Kontrolle gerät und diese Stadt einnimmt. Alle männlichen Einwohner der Stadt wurden ermordet und die Frauen, die Kinder und der Besitz wurde unter den Mamertinern aufgeteilt, die sich eben da jetzt festsetzen. Und für die nächsten 20 Jahre benutzen sie Messana als Basis, um das östliche Sizilien und vor allem auch Syrakus immer wieder mit Raubzügen und Plünderungen und Überfällen und so weiter heimzusuchen. Das ist für Syrakus natürlich nicht tragbar und der neue Herrscher, der aktuelle Herrscher dann zu diesem Zeitpunkt, der auch für den ersten Punischen Krieg wichtig wird, nämlich Hieron der Zweite, entscheidet dann eben in den 260er Jahren, 265, 64, gegen die Mamertiner ins Feld zu ziehen und beginnt eine Belagerung der Stadt. Das ist jetzt der Punkt, das ist der Anlass, der Zeitpunkt, wo alles, wo die Eskalation beginnt. Ich erzähle zuerst die Geschichte, die Polybios uns berichtet. Polybios sagt, die Mamertiner, Messana wird belagert durch Hieron und die Mamertiner suchen Unterstützung, wo sie können. Sie bitten gleichzeitig Karthago als Erzfeind von Syrakus, als auch Rom als Hegemonialmacht in Italien und wir erinnern uns, die Mamertiner sind Italiker. Also sie senden Gesandtschaften nach Rom und nach Karthago, bitten beide Städte um Unterstützung. In Rom kommt es zu einer langen Senatsdebatte, was man machen soll, ob man darauf reagieren soll oder nicht. Die Mamertiner mag man auch nicht unbedingt. Es gab schon ähnliche Fälle in Süditalien, wo solche Söldnergruppen Ähnliches versucht haben. Da haben die Römer sehr bewusst darauf reagiert und das Ganze ausgemerzt. Also es ist nicht so, dass man große Sympathie für die Mamertiner gehabt hätte. Aber es kam eben zu einer langen Senatsdebatte. Im Zuge dieser Senatsdebatte soll es dann passiert sein, dass die Karthager, die einfach ein bisschen schneller sich entschieden haben, schon eine Garnison nach Messana geschickt haben, die eben dann in die Stadt einzog und die Belagerung von Messana wurde erstmal aufgebrochen. In der Zwischenzeit hatte Rom sich aber entschieden, auch zu intervenieren und hat selbst eine Vorhut nach Sizilien geschickt und wird später ein größeres Heer schicken. Und als die in Messana ankommen, sehen sie, da sind Karthager. Und dann beginnt die Quellenlage kompliziert zu werden. Was genau passiert, ist halt auch wieder eine Glaubensfrage. Aber was im Endeffekt, was das Resultat ist, ist, die Karthager werden gezwungen abzuziehen und die Römer besetzen Messana. Das ist eben, wie gesagt, Polybios' Version. Sie ist aber in der zeitlichen Dimension und in der Chronologie nicht über jeden Zweifel erhaben. Zwischen der Niederlage der Messaner gegen Hieron und der Belagerung und dem Gesuch der Botschaft an Rom lagen, das wissen wir relativ gut aus anderen, aus dem Vergleich aller Quellen, lagen mehrere Jahre. Also das, irgendetwas stimmt da nicht. Man geht heute nicht mehr davon aus, dass es wirklich ein zeitgleiches Ersuchen um Unterstützung an beide Staaten war. Man geht eher davon aus, und ich muss hier, ich zupfe hier sehr vieles zusammen, weil es eben eine intensiv geführte Forschungsdiskussion ist, wo mehrere Vorschläge unterbreitet werden, wie man das am besten erklären kann. Der, den ich am sinnvollsten finde und am besten zu den Quellen passend, ist einfach, dass die Messaner tatsächlich eine karthagische Garnison in die Stadt eingelassen haben, aufgenommen haben und sie dann aber loswerden wollten. Und um sie loszuwerden, haben sie dann dafür die Hilfe der Römer erbeten. Wie gesagt, das ist eine Hypothese. Es ist nicht das, was Polybios sagt, aber das, was Polybios sagt, kann in der Fassung, wie er es sagt, nicht hundertprozentig stimmen. Und wenn wir von dieser Hypothese ausgehen, dann hat das natürlich sehr starke Implikationen für den Kriegseingriff der Römer. Wenn wir nochmal die Polybios-Version uns vor Augen führen, das war ja dann im Grunde, wie er es darstellt, eine Verkettung von unglücklichen Umständen und Fehlkalkulationen. Die Römer konnten sich nicht entscheiden, aber die Römer haben sich dann dazu entschieden zu intervenieren. Und unglücklicherweise haben die Karthager vorher schon, ne, sie waren schon da, die Römer kommen und dann sieht man die Karthager vor Ort und dann kann man sie ja nicht, also man muss ja irgendwas machen, aber man wollte eigentlich keinen Krieg und dann alles geht alles schief. Das ist das, was Polybios sagt. Das hat natürlich von Anfang an auch so einen gewissen exkulpatorischen Charakter. Das soll so leicht, die Römer waren nicht schuld daran sein. Und hier auch nochmal, wir erinnern uns daran, Polybios ist auch der, der sagt, dass es den Philinos-Vertrag nicht gegeben hat. Ne? Das heißt, er ist schon die Sichtweise, die er präsentiert, ist schon die, dass die Römer jetzt nicht als offensiv imperiale Macht das Ganze bewusst vom Zaun brechen. Wenn wir aber jetzt diese These von, und das ist eine These, die Matthias Gelz hat das so geäußert, ne? Wenn wir aber die These annehmen, dass es zwischen der karthagischen Garnison, also zwischen der Notsituation, aufgrund deren man die Karthager in die Stadt gelassen hat, und der Gesandtschaft nach Rom, dass da dazwischen eine größere Zeit lag und dass es eine bewusste Entscheidung ist, sozusagen die Karthager mit Hilfe der Römer vertreiben zu können, dann hat das Implikationen. Dann ist nämlich die römische Entscheidung nicht eine Fehlkalkulation, sondern eine bewusst getroffene Entscheidung, einen Krieg zu provozieren, indem man eine römische Armee sendet, um eine Stadt einzunehmen, in Anführungszeichen, die von einer karthagischen Garnison schon besetzt ist. Das ist mehr als nur eine Fehlkalkulation, das ist eine bewusste Provokation. Wenn wir dann noch hinzunehmen, dass möglicherweise dieser Philinus-Vertrag existiert hat, der explizit gesagt hat, dass die Römer sich aus Sizilien herauszuhalten haben. Und selbst wenn wir den Philinus-Vertrag als unhistorisch betrachten würden, wenn wir uns die Geschichte der römisch-karthagischen Verträge angucken, dann ist es ja immer der Versuch, Demarkationslinien und Einflussbereiche zu delineieren. Und Sizilien war von Anfang an dabei für die karthagischen Teile von Sizilien. Man kann jetzt argumentieren, wenn eine karthagische Garnison in Messana liegt, ist das ein karthagischer Teil von Sizilien. Das heißt, selbst ohne den Philinus-Vertrag hat es mehr als ein kleines Geschmäckle, dass die Römer dort eingreifen, wohl wissend, dass es für die Karthager seit langer Zeit eine Region ist, die sie als ihr Einflussgebiet betrachten. Und das verändert ein bisschen so die Sicht auf den Entscheidungsfindungsprozess in Rom. Es verändert auch die Sicht auf die, auf, also das ist halt dann römischer Imperialismus und nicht ein unglücklicher, eine Misskalkulation, die zu einem Krieg geführt hat, den keiner wollte. Letzteres, um es einmal deutlich zu sagen, halte ich für die weniger wahrscheinliche Version. Ich glaube, die Römer haben bewusst die Entscheidung getroffen, in Sizilien zu intervenieren und damit einen Krieg mit Karthago im allerwenigsten bewusst und kalkulierend in Kauf genommen. Im Extremfall wollten sie genau diesen Krieg, um Karthago von Sizilien wegzuhaben. Also sie haben ja jetzt, Süditalien war römisch geworden und jetzt hat man sozusagen eine Insel, die sehr nah dran liegt, eine wichtige und reiche Insel. Und da kommen auch ökonomische Interessen ins Spiel, weil Sizilien war tatsächlich sehr, sehr reich, sehr fruchtbares Gebiet. Nach dem Ersten Punischen Krieg wird es ja römisch und zwischen diesem Zeitpunkt 1241 und der Eroberung Ägyptens. Die Ägypten wird ja später bekannt als die Kornkammer Roms. Ja, was war denn vorher die Kornkammer Roms? Sizilien. Unglaublich reiche Provinz. Also diese ökonomischen Faktoren sollte man nicht außer Acht lassen. Genau. Und es gibt, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Rekonstruktionsversuche, dann tatsächlich aus den Quellen Sinn zu machen. Aber das ist so, die groben Linien habe ich versucht, ein bisschen zu skizzieren und auch die Probleme ein bisschen zu zeigen. Es gibt nur einen Punkt, der wichtig ist, nämlich die Frage nach der inneren Entscheidung oder nach den Entscheidungsfindungsprozessen in Rom. Polybius beschreibt und andere Quellen auch beschreiben eine Senatsdebatte in Rom. Man war sich nicht einig. Die Römer haben länger, also der Senat konnte sich nicht einigen, ob man das Hilfegesuch der Mamertiner jetzt annehmen sollte oder nicht. Polybius beschreibt zunächst, habe der Senat und der Senat war zuständig für die Außenpolitik, keine Einigung erzielen können und habe keinen Beschluss gefasst. Es gab also Stimmen für und gegen eine Intervention in Sizilien, keine Seite konnte sich durchsetzen. Der endgültige Beschluss ist dann laut Polybius in der Volksversammlung gefasst worden und Polybius sagt explizit und deutlich, das Volk entschied sich für die Unterstützung der Mamertiner vor allem aus ökonomischen Motiven. Die Aussicht auf reiche Beute und das Versprechen von einflussreichen Politikern, dass diese Beute gut verteilt werden würde. Das hat laut Polybius den Ausschlag gegeben für das Volk, um einzugreifen. Und diese Erklärung ist jetzt in mehrerer Hinsicht ein bisschen eigenartig, beziehungsweise sie ist ein bisschen unbefriedigend. Zum einen, formalrechtlich, die Volksversammlung hat kein Initiativrecht. Die Volksversammlung in Rom kann nicht von sich aus entscheiden, zusammenzutreten, wie das zum Beispiel die athenische Volksversammlung kann. Es gibt kein Gremium, es gibt keine Kommissionen, kein Gremium, kein Rat, keine delegierte Exekutive der Volksversammlung, die sie einberufen könnte. Der einzige Weg, wie eine Volksversammlung in Rom zustande kommt, ist, wenn ein Magistrat sie einberuft. Und das ist meistens einer der Konsuln oder einer der Prätoren oder wenn es die plebejische Volksversammlung ist, einer der 10 Volkstribune. Sie kann von sich aus nicht agieren. Das heißt, wir brauchen einen Magistraten, der sie einberuft. Jemand muss etwas damit zu tun gehabt haben. Und insgesamt klingt auch die Erklärung von Polybius wieder ein bisschen sehr exkulpierend. Polybius hatte super Verbindungen, war eng verbandelt mit der Aristokratie Roms, mit den Nobiles, mit den großen Familien. Wenn er jetzt sagt, diese großen Familien, es gab Leute, die waren dafür, es gab Leute, die dagegen, aber sie konnten sich nicht einigen, die haben damit nichts zu tun. Wer ist schuld daran? Das gemeine Volk, in Anführungszeichen. Ne, also die Masse, der Pöbel. Polybius, wir denken nochmal dran zurück, ist eine Volksversammlung, die Entscheidungen trifft über oder im schlimmsten Fall sogar gegen den Rat oder die Bedenken der entscheidenden Schicht, der Oligarchie, der Aristokratie, ist schlecht. Das ist ja das, was er sagt, was der Karthago attestiert, sozusagen, dass es einen Verfassungsverfall gegeben hat, weil die Volksversammlung immer wichtiger wird. Wenn das Volk etwas entscheidet, ohne die Aristokraten, ohne den Senat, das ist in antiken Quellen bei Polybius, das ist negativ konnotiert, nicht positiv. Das heißt, wenn er sagt, der Senat konnte sich nicht entscheiden, dann will er den Senat auch von einer Verantwortung lossprechen, indem er die Verantwortung schiebt an das gemeine, nur an Geld und Beute interessierte Volk, was nicht richtig denken kann. Und das ist dann auch wieder, das ist halt auch so stereotypisch gedacht und da schöpft man doch leicht Verdacht. Wie kann man das Ganze jetzt lösen? Man kann es lösen mit Verweis sozusagen auf die innere Logik der Republik. Wir haben in republikanischer Zeit in Rom werden Entscheidungen getroffen im Interesse des Staates, natürlich, ja. Aber diese Schicht, die aristokratische Schicht, die den Senat dominiert, identifiziert sich halt mit dem Staat. Das heißt, man trifft Entscheidungen, die sowohl für den Staat als auch für einen selbst wichtig sind. Und das heißt, man trifft, wenn man sagt, wenn etwas, was ich mache, gut für mich ist, ist es auch gut für den Staat. Die Aristokraten waren auf der Suche nach Prestige, was sie erlangen konnten im Dienst für die Republika. Militärische Erfolge, Triumphe, die man feiern konnte, Eroberung, ne, dass man Länder oder Städte erobert, dass man Beute macht und sie verteilt, dass man den Triumph feiern kann und dass man dieses ganze Prestige nimmt, um sich eine erhobene Position im Staat, im Senat zu sichern. Nicht eine dominierende Position wie nachher Caesar, also nicht, dass man irgendwie Diktator werden will, sondern einfach, dass man eine dominierende, angesehene Position hat als Princeps Senatus, der Erste im Senat, ne? Das Gleiche, der Wichtigste seiner Schicht. Das ist etwas, was wir sehr früh fassen können. Das ist etwas, was sich also als roter Faden quer durch die Geschichte des römischen Senats zieht. Und die Versuchung ist natürlich immer zu sagen, ja, wenn es hilft mir, aber es hilft auch dem Staat. Wenn ich etwas erobere und einen Triumph feiere, dann ist es ja auch gut für den Staat, weil der hat auch Sachen erobert. Der hat Geld bekommen, Beute, Sklaven und so weiter. Der Grund, wieso dieses Prestige so wichtig war, ist einfach, das war Teil der Konkurrenz innerhalb der Senatsaristokratie. Die Senatsaristokratie hat sich definiert durch Leistungen für den Staat, die eben mit den damit verbundenen Ehren einhergingen. Das heißt, je mehr man gemacht hat, desto mehr Ämter konnte man bekleiden, konnte man Konsul werden, und das war der Sinn eines aristokratischen Lebens. Das heißt, manchmal wurden aber auch Entscheidungen getroffen, die nicht so sehr im Interesse des Staates lagen, sondern im Interesse einzelner Personen, die das aber mit dem Staat gleichgesetzt haben. Das ist ja das, was dann in der späten Republik auch passiert. Und Bruno Bleckmann als Historiker in Düsseldorf hat eben vorgeschlagen, genau einen solchen Mechanismus, eine solche Erklärung für die Intervention in Sizilien. Im Senat gab es keine Mehrheit. Es gab keinen Konsens, den man herstellen konnte, ob man eingreifen sollte oder nicht. Und seine These, die ich sehr überzeugend finde, ist dann eben, dass einzelne Politiker und besonders der amtierende Konsul Appius Claudius den Krieg durchsetzen wollten. Sie wollten eine Intervention aus unterschiedlichen Motiven. Vielleicht dachte Appius Claudius, dass es tatsächlich gut ist für Rom, dass man das klären sollte mit Karthago, dass Karthago auf Dauer ein Konkurrent ist, und man kann ja sein. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, sein Kollege im Konsulat führte gerade einen Krieg gegen Volsinii, also gegen eine andere Stadt. Das heißt, der hatte schon ausgesorgt sozusagen. Wenn er Erfolg hat, kann er seinen Triumph feiern und sein Prestige ernten. Er hatte schon ein erfolgreiches Konsulat. Appius Claudius wollte auch ein erfolgreiches Konsulat. Und vielleicht, so Bleckmann, hat er dann eben den gewollten Krieg, er wollte ihn durchsetzen. Im Senat ist er nicht durchgekommen, also hat er die Volksversammlung eingeschaltet und damit eben diesen Krieg durchgesetzt. Der Grund, wieso der Senat sich nicht einigen konnte, muss übrigens auch nicht Pazifismus sein oder ein Unrechtsbewusstsein oder Angst vor Karthago oder Angst vor dem Bruch eines Vertrages, sondern auch eben ein anderer Krieg. Also die Römer haben ja schon Krieg geführt gegen Volsinii. Der Krieg gegen Pyrrhos war noch nicht so lange her. Der Aufstände in Süditalien waren noch nicht so lange her. Also es ist nicht so, dass man nichts anderes zu tun gehabt hätte. Aber das hat auch das in der römischen Geschichte hat nicht immer dazu geführt, dass man sich zurückgehalten hätte. Wie gesagt, auch das teilweise Spekulation ist ein Erklärungsversuch, um die unterschiedlichen Überlieferungsstränge irgendwie klarzukriegen, aber für meine Begriffe der überzeugendste. Entschuldigung, ich muss gerade. Du hörst das im Hintergrund. Hier fährt gerade ein Zug vorbei. Das ist gerade ein bisschen sehr laut.
Ja, ich höre es, ja.
So, ich habe gerade ein Fenster in einem anderen Zimmer nochmal zugemacht. Ich hoffe, das kann man rausschneiden.
Natürlich, das kommt höchstens als Outtake ans Ende.
Oh, Gottes Willen.